Herzlich willkommen zu Fratzengeballer, der Podcast für all die Leute da draußen, denen das alte TV-Programm von RTL Plus, Pro7 oder Sat1 ebenso fehlt wie uns beiden. An meiner Seite ist wieder mal der Cinefreak Michael, denn heute brauche ich jemanden, der verdammt viel TV-Erfahrung hat. Und ich merke gerade, dass Cinefreak eigentlich der völlig falsche Name ist. Ist eigentlich TV-Serienfreak, oder? Hi Michael.
Ja, kann man so und so sehen. Also ich habe damals sehr viel gutiert, auch deswegen wäre es jetzt zum Beispiel auch super schwer für mich, irgendwie eine Hitliste aufzustellen. Ja, ich habe euch ein paar Serien mitgebracht.
Ganz kurz, zuerst mal, worum geht's heute eigentlich?
Ja, genau.
Heute, der Michael und ich, wir haben uns vor ein paar Wochen zusammengetan, zum ersten Mal er und ich in dieser Kombination, um ein Highlight der 90er Jahre Filmkultur zu besprechen, Knight Rider 2000. Das war unvergesslicher Film, aber ein fast noch unvergesslicher Podcast war es. Wir hatten sau viel Spaß, das zu machen. Und so habe ich gedacht, hey, dieser Michael hat auch gerade noch ein bisschen Zeit. Packe ich mir den Typen doch gleich nochmals und wir labern über vergessene Actionserien der 70er und 80er Jahre.
Genau, der Schwerpunkt eher die 80er, aber eine Serie bzw. ein Serienkosmos, das ich mitgebracht habe, betrifft eher so die späten 70er oder Mitte der 70er.
Und ich glaube eben, wir wollten jetzt Dinge bringen, die ihr vielleicht nicht zwingend erwartet. Mhm. Knight Rider wird heute nicht kommen. Ich kann schon sagen, dass das A-Team heute nicht kommen wird. Ihr werdet auch kein Airwolf finden, kein Magnum, kein Miami Vice.
Und kein Trio mit vier Fäusten.
Und kein Trio mit vier Fäusten, danke. Ihr werdet heute Dinge hören von Serien, die dem Michael und mir noch in Erinnerung geblieben sind. Teilweise etwas sehr schwammig, aber Serien, die wir einfach nochmals ein bisschen, da wollen wir noch ein bisschen Licht drauf werfen, denn die gab's auch mal und da spricht keine Sau mehr drüber, außer wir zwei. Und deswegen starten wir zuerst mit dem Filmquiz, Michael. Man darf das Filmquiz einfach nicht vergessen bei uns.
Das stimmt.
Und du bist ja der Master des Filmquizzes. Du hast ja beim letzten Mal souverän abgeräumt. Nochmals, da hast du meinen absoluten Respekt verdient, denn ich bin bei diesen Quizzes immer richtig scheiße. Okay. Ich habe was für dich. Bist du bereit für mein Filmquiz? Und denk dran, wir lösen erst auf zu Ende der Folge.
Ja.
Ich habe ein kurzes Zitat für dich. Und ich will einfach von dir wissen, welcher Film wird es sein. Wie gesagt, Auflösung, Ende der Folge. Und das Zitat ist folgendes. Irren ist menschlich, vergeben ist göttlich. Okay.
Keine Idee.
Ich bin gespannt, ob der gute Michael nochmal so ein gutes Händchen hat. Vielleicht wissen es ja die Zuhörerinnen und Zuhörer. Michael, willst du uns mal, also was wir konkret gemacht haben, Michael und ich haben brainstormt mit uns selbst, haben überlegt, welche Serien können wir dem anderen präsentieren, und die Idee ist immer auch, dass der Michael mir jetzt eine Serie vorstellt, so dass ich Lust drauf bekomme und ich mach's umgekehrt mit ihm auch. Und Michael, der Ball liegt bei dir, du hast 7 Serien vorbereitet, ich ebenso. Hau mal deine erste raus, ich bin wirklich gespannt, was da kommt.
Genau, also ein bisschen Hintergrund dazu. Ich komme noch aus einer Zeit, das hatte ich ja auch in dem anderen Podcast mal erwähnt, wir haben noch so mit ARD, ZDF angefangen, hatten dann so 3-4 Serien, die wir gucken konnten, plus Miami Vice, glaube ich. Und irgendwann kam dann halt auch Kabelfernsehen, meine Tante hatte es, glaube ich, zuerst sogar, da konnte ich dann Knight Rider gucken. Irgendwann bekamen wir auch tatsächlich bei uns zu Hause Kabelfernsehen. Und das muss zu der Zeit gewesen sein, als Knight Rider schon so eine meiner Lieblingsserien war. So mit der heißeste Scheiß damals sozusagen. Da habe ich nachmittags, glaube ich, ein bisschen gesappt und oder bei RTL reingeschaltet. Und da kam eine Serie, da war ein Mann, der war in einem Betonfass oder etwas Ähnlichem gefangen und hat sich da rausmanövriert. Und ich dachte dann, na, ja, ist wohl stark, dachte mir dann noch nichts dabei. Und in einer weiteren Szene griff er dann aus dem Boden einen so eine Art Strompfeiler oder so Fahnenmasten oder sowas und schleuderte das irgendwie auf ein Fahrzeug, um etwas zu verhindern. Und da wurde ich dann neugierig, dachte, okay, Ich muss dazu sagen, ich war damals nicht so der große Fan dieser ganzen Superheldengeschichten. Superman war mir zwar bekannt, aber ja, Batman auch, aber für mich war das erstmal was ganz Ungewöhnliches und ich habe dann nachgeguckt und habe gesehen, ah, der 6-Millionen-Dollar-Mann und habe mich dann ein bisschen informiert und möchte euch diese Serie jetzt auch vorstellen. Das war übrigens, glaube ich, damals die Folge Die Tote Stadt. Da bin ich mir sogar noch ziemlich sicher, dass das die gewesen sein muss. Und ja, diese Folge ist, glaube ich, eine aus der ersten Staffel und da hatte man noch nicht diese ikonischen Bionic-Effekts, die die Serie eigentlich für mich eher zum Kult gemacht haben.
Also mich aber kurz, um was geht's konkret?
Genau, es geht um den Astronauten und Testpiloten Steve Austin. Also der Sprecher sagt dann von wegen Astronaut Steve Austin ist nach einem Absturz schwer verletzt. Also man sieht auch diese Szene, ist auch für die damalige Zeit ganz gut gemacht, dieser Absturz. Und durch eine 6 Millionen Dollar teure Operation wird als erstes ein Auge durch eine Speziallinse ersetzt. Ein Arm und seine Beine werden gegen künstliche Glieder ausgetauscht und von extremer Leistungsfähigkeit. Und dadurch wird er dann stärker, schneller und besser als jeder andere Mensch und kann mit dieser Kondition dann Geheimaufträge der Regierung ausführen. Der Pilotfilm wurde nach dem, was ich hier sehe, 72 ausgestrahlt. Ich habe ihn übrigens erst sehr spät gesehen und um es kurz vorwegzunehmen, ich persönlich finde den Pilotfilm, gerade was das Finale angeht, auch eher enttäuschend. Also die Serie hat sich so ein bisschen auch entwickelt. Wie gesagt, später gab es dann diese Bionic-Effekts. Das ist zum Beispiel, wenn er springt, zum Beispiel dieses... Das hat so ein bisschen was, ist aus heutiger Sicht sehr skurril, aber damals mit Sicherheit eine ziemlich geile Sache.
Warte mal kurz, ich habe, und das ist das Schöne daran, was wir heute machen, ich habe diese Serie nie gesehen. Mhm. Und zwar vielleicht aus dem Grund, ich habe damals einfach konsumiert, als ich ein Kind war, was kam auf Sat.1 RTL Pro7. Das waren so meine ersten drei To-Go-Sender.
Ja.
Kabel 1 hatten wir damals in der Schweiz noch nicht in den 90ern. Das kam erst Ende der 90er. Und nicht in meiner Prime hatte ich das noch nicht. Mhm. Und in meiner Prime, in meiner jugendlichen Prime hatte ich das noch nicht. Deswegen habe ich diese Serie wohl ignoriert. Aber es gab eine Trickfilmserie, die Bionic Six. Das ist nicht das Gleiche, oder? Das gehört nicht dazu, oder?
Ich nehme es zumindest an, dass es also zumindest davon adaptiert war. Aber ich war auch noch nicht so ganz fertig. Also die Serie basiert auf dem Buch Cyborg von Martin Kaidin. Der Pilotfilm wurde, wie gesagt, 72 ausgestrahlt und aufgrund des einschlagenden Erfolgs wurde das Buch in eine Serie adaptiert. Noch im darauffolgenden Jahr eroberte der 6 Millionen Dollar Mann die ganze Welt. Als El Hombre Nuclear konnte man ihn in Mexiko als L'Homme qui valait 3 Milliards in Frankreich und als der 6 Millionen Dollar Mann in den 80er Jahren übrigens, und das ist eine Besonderheit, die ich auf jeden Fall noch erwähnen möchte nachher, erst in Deutschland bewundern. Ich denke mal, dass das damit zusammenhing, dass das Kabelfernsehen ja, meine ich, erst in den späten 80er Jahren nach Deutschland wirklich kam und auch verbreitet wurde. Und viele Serien, die in den USA und in anderen Ländern gelaufen sind, sind wirklich dann erst zu uns gekommen. Also wir waren da wirklich teilweise echt Spätzünder, was das angeht. Und diese Serie ist übrigens besetzt von Lee Majors. Damals zum Beispiel bekannt als aus der Serie Die Männer von der Shadow Ranch. Ansonsten kennt man ihn, glaube ich, noch aus Sechs Männer aus Stahl. Ich meine, er hat auch irgendwie einen Fliegerfilm gemacht mit jemandem zusammen. Irgendwie Ihr Flug ins All oder so. Und später natürlich wurde er auch bekannt, aber das war erst lange nach dem 6 Millionen Dollar Mann durch die Serie Ein Colt für alle Fälle. Als Colt Sievers, übrigens mit einer anderen Synchronstimme.
Ja, okay.
Jetzt muss ich gerade mal gucken, so ein bisschen sortieren. Also die Serie wurde produziert von 74 bis 78. Mhm. Die US-Erstausstrahlung war 74 bei ABC. Und die deutsche Erstausstrahlung, jetzt halte dich fest, schätz mal, wann die war.
1986.
Nee, im Juli 88 kamen wir erst in den Genuss des 6 Millionen Dollar Manns.
Juli 88, das muss man vorstellen.
Ja. Es gab übrigens knapp 110 Folgen Und das ist...
Ah doch, wow.
Und das betrifft nicht alle Serien, die wir heute besprechen. Die Serie ist erhältlich als deutsche DVD-Box. Und zwar seit 2005, 2006. Und das war eigentlich so das Wesentliche zum 6-Millionen-Dollar-Mann. Da gibt's noch einen kleinen Hintergrund dazu, den ich ganz interessant finde. Und zwar wurde im Dezember 1976 die Episode Carnival of Spice im Vergnügungspark NU Pike in Long Beach, Kalifornien gedreht. Ein Mitglied der Filmcrew beschädigte im Zuge dessen eine neon-orange Schaufensterpuppe, deren Arm brach ab. Als man menschliche Knochen entdeckte und die Behörden informierte, wurde die Leiche genauer untersucht. Der medizinische Gutachter Thomas Noguchi öffnete den Mund der Leiche und konnte ein Geldstück von 1924 und ein Ticket für das Museum of Crime finden. Dieses Ticket und archivierte Zeitungsberichte halfen der Polizei dann dabei, die Leiche als die von Elmer McCurdy zu identifizieren. Fand ich auf jeden Fall erwähnenswert.
Wow, das ist krasses Trivia.
Und das nehme ich jetzt mal vorweg. Im Jahr 1988 gab's Lee Majors nochmal als 6-Millionen-Dollar-Mann in einem Cameo-Auftritt im Kultfilm Die Geister, die ich rief von Richard Donner. Wobei das allerdings seiner Rolle aus dem 6-Millionen-Dollar-Mann nicht so wirklich gerecht wird. Ich glaube, er ballert da auch und so. Bei Die Geister, die ich rief, ist das, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, auch so eine Kritik an zu viel Gewalt am Anfang so ein bisschen. So, und dann gab es ja noch eine weitere Serie und die 7-Millionen-Dollar-Frau. Und ich sag dir, ich war richtig am Schwärmen. Also gerade hier Lindsay Wagner als Jamie, ich war so richtig, oh, herrlich, herrlich.
Da wird der Michael brünftig, das sage ich euch, da geht's ab.
Ja, die sah auch nicht schlecht aus und hatte was Charmantes. Die 7-Millionen-Dollar-Frau hat allerdings gerade aus heutiger Sicht die Schwäche, dass sich die Folgen oft eher im familiären Bereich bewegen, teilweise ein bisschen sehr melancholisch, merkt man auch so an der Musik von Jerry Fielding. Das ist sehr melancholisch geraten. Es gibt zwar auch Fälle, die ja Geheimagententätigkeiten sind, aber die Action steht in der Serie nicht ganz so im Vordergrund wie bei dem 6-Millionen-Dollar-Mann. Es gibt gute...
Ich möchte mal was fragen, Michael.
Ja.
Wie ist denn so der Ton der Serie? Ist das eher so eine lockere Serie zum Konsumieren? Also ich rede von... Du hast hier ein kleines Mogelpaket, hat der Michael Miller gemacht. Der präsentiert nämlich 8 Serien, nicht nur 7 der Gute. Da hat es eben mit der 7-Millionen-Dollar-Frau noch eine so eine Serie reingewurstelt. Das hat er ganz geschickt gemacht. Aber wir sind das eher so lockere Serien oder ist es eher so ein bisschen ernstere Angelegenheit?
Also die Serie nimmt sich, was die Handlung angeht, natürlich schon ernst. Es gibt allerdings auch schon mal so One-Liner oder sowas gibt es schon. Aber der Ton der Serien, würde ich sagen, ist eigentlich eher ein ernster. Es geht meist um, ja, Spionage, auch teilweise wirklich um Verbrecher, Waffenschieber. Und wie gesagt, bei der 7-Millionen-Dollar-Frau ist es halt so ein bisschen mehr, dass es sich ein bisschen mehr im familiären Bereich auch abspielt. Da gibt es aber zum Beispiel auch eine Folge. Ich weiß nicht genau, ob das wirklich Evil Knievel war, aber sie trifft in einer Folge Evil Knievel, den Stuntman, und der hilft ihr bei einem Fall. Und sie will die ganze Zeit nicht glauben, dass das Evil Knievel ist. Ist eine sehr amüsante Folge. Und ja, beim 6-Millionen-Dollar-Mann, da noch eine Sache zu, und zwar, ich habe da ja kürzlich, vor ein paar Jahren dann so ein paar Folgen mit mir mal angeschaut. Und die Serie funktioniert tatsächlich noch ganz gut. Also es gibt so einige Folgen, die machen immer noch Spaß. Es ist die Folge, an die ich mich jetzt zum Beispiel erinnere, ist Erpresserische Rache. Da wird eine besondere Glocke, irgendwie so eine Freiheitsglocke oder so, geklaut und mit einem Sprengsatz versetzt. Und derjenige, der da Geld erpressen möchte, stirbt an einem Herzinfarkt. Und Steve Austin holt dann jemanden aus dem Knast, der diesen Typen kennt, der diese Vorrichtung kennt, die der gebaut hat. Und die versuchen das dann gemeinsam zu verhindern. Und das ist so eine Folge, die mag ich auch heute noch ganz gerne. Und ja.
Sorry, kann man die Serie irgendwo streamen? Das ist ein Problem, das ich festgestellt habe, zumindest bei meinen Serien, die ich heute besprechen werde.
Ja.
Die sind praktisch nicht streambar. Das wird auf Netflix, noch auf Prime, noch auf Disney oder auch sonst wo sind die Serien, die ich hier vorstellen werde, einfach zu finden.
Aktuell meine ich nicht. Aber wie gesagt, man kriegt den 6 Millionen Dollar Mann und die 7 Millionen Dollar Frau jeweils als DVD-Package. Ich war aber noch gar nicht fertig. Also es gibt da noch ein, zwei Sachen noch, die auf jeden Fall noch wichtig sind. Ich finde es zum Beispiel sehr, sehr interessant, dass damals so dieser Zuschauer-Impact noch ein anderer war.
Wie meinst du das?
Die Jamie ist ja eigentlich so als Sidekick für eine Doppelfolge beim 6 Millionen Dollar Mann eigentlich nur eingesetzt worden. Und stirbt dann auch in der Serie. Und das führte wohl zu massiven Fanprotesten. Und die hatten Jamie und Steve schon als so eine Art Traumpaar gesehen und fanden das gar nicht gut, dass Jamie da wirklich so leidend dann sterben musste. Und man belebte sie nicht nur innerhalb dieser Serie neu, sondern aufgrund dieser begeisterten Zuschauer gab es dann wirklich diese eigene Serie. Und die entstand übrigens auch in den 70er Jahren, wurde erst ausgestrahlt 76, 77 in den USA. Und die Erstausstrahlung in Deutschland fand, und das ist sehr interessant, wenn man das vergleicht, im Grunde genommen eine Zeit nach dem 6 Millionen Dollar Mann statt. Und zwar im nächsten Jahr, 89 war das, bei RTL Plus im März. Und wie gesagt, ich war bei dieser Serie, ich war voll dabei, hab da auch ganz begeistert immer von erzählt und die Leute teilweise auch, glaube ich, ganz schön genervt. Und über Lindsay Wagner gibt es zum Beispiel noch zu sagen, sie könnte man kennen als Action-Fan, weil sie war im Ricochet der Aufprall mit Denzel Washington zum Beispiel zu sehen.
Kenne ich, ja.
In rund 50 TV-Filmen ansonsten. Und sie hat zusammen mit Lee Majors auch noch nach der Serie, also nach diesen Bionic-Serien, die liefen etwas später und wurden leider auch nicht als deutsche Veröffentlichung rausgebracht, weitere Filme gemacht zu dieser Bionic-Geschichte. Und im Laufe dieser Geschichte wird dann irgendwann auch alles gut und Jamie und Steve heiraten dann 9 Jahre später auch.
Wunderbar.
Ja, und wie gesagt, das Kultige sind wirklich diese Bionic-Sound-Effekte. Ich kann euch wirklich nur einladen, einmal YouTube eingeben. Bionic-Sound-Effekte. Ich hatte da ein Video zum Beispiel gefunden von einer jungen Dame, die springt da über ein Auto und das alles mit dieser Musik und den Soundeffekten der Serie unterlegt und das sah auch sehr, sehr echt aus, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wichtig wäre jetzt hier vielleicht noch zu erwähnen, dass die 7 Millionen Dollar Frau und ich nehme auch der 6 Millionen Dollar Mann an, auf einer Idee von Kenneth Johnson beruht, der übrigens interessanterweise, wie ich in einem anderen Podcast gehört habe, gar kein Comic-Fan war. Und der hat unter anderem auch der unglaubliche Hulk gemacht. Und in dem Podcast habe ich das auch gehört. Und man kennt ihn vielleicht als Regisseur des Filmes Nummer 5 gibt nicht auf.
Ja, ja, klar.
Ja, und wie gesagt, das wären so die wesentlichen Dinge. Die 7 Millionen Dollar Frau hat 58 Folgen gehabt, ist erhältlich auch erst seit 2009 ungekürzt auf DVD in deutscher und englischer Sprache. Also man braucht wirklich sehr, sehr lange, um diese Sachen wirklich zu veröffentlichen. Erfreulicherweise gibt es eine Veröffentlichung. Das ist nicht bei allen Serien der Fall.
Nein, leider nicht. Das ist ein ganz, ganz großes Problem heutzutage. Ja.
Genau.
Serien noch zu finden.
Genau, ja. Und zum Cast nochmal, das überschneidet sich auch so ein bisschen. Lindsay Wagner, dann Richard Anderson, ganz sympathischer Typ, der hat Oscar Goldman gespielt, den Vorgesetzten von Steve und Jamie. Ganz interessant, wird übrigens gesprochen von Rüdiger Schulzki und den könnte man kennen als Knight Rider Fan, weil der hat auch K gesprochen.
Ach so. Alles klar.
Sehr,
ich habe die Stimme schon im Kopf.
Sehr bekannte Stimme. Dann Alan Oppenheimer beziehungsweise Martin E. Brooks als Woody Wells. Das ist so dieser Bionic-Arzt, der auch so hilft, wenn irgendwelche Sachen passieren halt mit der Bionic. Und in der 7-Millionen-Dollar-Frau gibt es Lee Majors in Gastauftritten. Und Jennifer Darling gibt es als Sekretärin noch zu sehen von Oscar beziehungsweise eben auch als Freundin von Jamie, und über Jennifer Darling hatte ich mir auch noch was notiert, meine ich, aber irgendwie finde ich es jetzt hier gerade nicht. Aber die ist auch jetzt für irgendwas bekannt gewesen. Ja, ich guck mal, wenn ich jetzt noch was finde, dann würde ich es noch nachreichen. Aber das sind so die wesentlichen Dinge eigentlich, die zu diesen Bionic-Serien, ja, die übrigens sehr menschlich gemacht sind. Also es ist auch immer wieder Thema, dass sowohl Steve als auch Jamie mit dieser Situation, mehr Roboter als Mensch zu sein, deutliche Probleme haben und auch als Mensch gesehen werden wollen. Und bei Lindsay Wagner, also bei Jamie, gibt's auch ja optisch ganz nett was zu sehen. Also sie macht eigentlich ganz gut was her in der Serie und ist auch sehr sympathisch.
Oh, ja. Ich habe sie gerade gegoogelt. Schöne Frau. Sehr schön.
Ja, auf jeden Fall.
Also allein schon wegen der Optik muss ich es mir mal anschauen.
Mach das ruhig mal, erwarte nicht zu viel. Also wenn man die Serie das erste Mal sieht, macht die wirklich Spaß. Ist teilweise nicht ganz so gut gealtert, aber das ist immer noch sehr interessant.
Aber Michael, das mit dem Thema ist gut gealtert oder nicht, das wird uns diese Episode jetzt lang verfolgen, glaube ich. Und wenn du nichts mehr hast, würde ich jetzt gerne mal weitergehen, denn wir waren jetzt sehr, sehr lange beim 6 Millionen Dollar Mann.
Ja, das sind, ich habe aber auch jetzt, du hast das vorhin, also ich habe auch nur 6 oder 7 Serien dadurch. Also ich habe jetzt das zusammengepackt, weil das ist ein Universum, und der Punkt ist eben auch der, dass es unterschiedlich ist bei der Originalausstrahlung und bei der deutschen Ausstrahlung, dass einige Folgen in dem Universum liefen und einige in dem Universum.
Mhm. Ja, verstehe. Ne? Verstehe.
Gut.
Das Bionic Universe.
Genau. Quasi. Ja, ist auch bekannt als The Bionic Couple irgendwie. Und wie gesagt, leider gibt's diese Filme eben nicht in Deutsch zu sehen. Das finde ich ein bisschen schade. Aber ja.
Aber das ist generell so ein Problem, das ich bei alten Serien habe, wenn mal ein Film dann später rausgekommen ist. Und das ist nicht von meiner Liste, aber ich einfach ganz kurz. Es gab von Bonanza, da gab es mal ein paar, ich nenne es mal Spin-off-Filme.
Ja.
Da ist mal einer auf RTL gelaufen. Den habe ich gesehen, weil Leonard Nimoy hat mitgespielt. Mhm. Aber ich glaube, es gab 3, 4, 5 von denen, aber ich glaube, nur einer ist je in Deutschland erschienen und die anderen konnte man nie sehen. Ich finde das einfach sau schade, dass diese Werke, ob die jetzt super gut sind oder nicht, dass die einfach alle so verschollen sind. Und das macht mir effektiv weh. Und deswegen gehe ich jetzt auch gleich mal in die Serie, die ich eigentlich besprechen will, kurz. Mhm. Und jetzt, ich werf gleich mal vorweg, dass ich von, ich weiß von dieser Serie, die jetzt gleich kommen wird, nicht wahnsinnig viel. Ich habe diese Serie damals, ich meinte auf Sat.1 lief die vielleicht am Samstagnachmittag. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das Teil damals unter der Woche gebracht haben, denn es gab nur 8 Folgen. Und ich glaube nicht, dass die einen Sendeplatz mit einer 8-teiligen Serie belegt haben. Und ich spreche von der Serie Ein Fall für Professor Chase, im Englischen Manimal genannt. Das ist eine Serie, die produziert wurde von Glenn R. Larson. Mhm. Den Namen kennst du, oder?
Interessanterweise, das hatte ich noch vergessen, der 6 Millionen Dollar Mann und die 7 Millionen Dollar Frau ist natürlich auch eine Glenn Larson Produktion. Der Mann hat in sehr vielen Sachen hat er seine Finger drin gehabt. Also Glenn R. Larson oder Stephen J. Cannell, das waren wohl so die Schwergewichte, sage ich mal, damals. Absolut.
Die werden uns noch ein paar Mal begegnen heute. Und diese Serie, es ging eigentlich um Folgendes. Du hattest diesen Uniprofessor, gespielt von dem wunderschönen Hauptdarsteller Simon McGorkindale. Mhm. Und der hatte einfach die Fähigkeit, sich in Tiere zu verwandeln. Okay. Und was mir geblieben ist davon, also der hat, da ging es immer um den Fall der Woche, er hat als Berater für die Polizei gearbeitet. Und was mir so brutal geblieben ist diese widerliche Verwandlungssequenz, wenn seine Haut anfängt zu pulsieren und er sich in Panther, in Adler oder sonst irgendwas verwandelt, wo die Kleidung dann bleibt, das habe ich mich dann auch manchmal gefragt, die ist dann einfach weg gewesen, er ist einfach dann weggeflogen. Es ist, nochmals, ich weiß von dieser Serie nicht mehr viel. Nur noch, dass er hat diese Fähigkeit, sich zu verwandeln, hat er von seinem Vater irgendwie geerbt, irgendwie gab es durch einen Fluch oder irgend sowas. Mhm. Und es ist einfach, ja, keine Ahnung, diese Serie hat für mich so einen komischen Touch. Und jetzt, ich war aber damals auch etwa, wie alt war ich, 9 oder 10 Jahre alt. Ich würde es aber gern heute nochmal sehen, denn es ist irgendwie, ich kann mich an keine konkrete Folge erinnern. Das ist mein Problem. Mhm. Ich würde das gern heute nochmal sehen und ich habe herausgefunden, es gibt eine UK-DVD-Box, die ich mir, irgendwie habe ich noch nie Bock gehabt, die zu kaufen, aber ich muss es mal noch machen. Mhm. Denn einfach um zu schauen, hey, ist das noch was oder nicht? Simon McGorkindale, ist für mich schon ein Darsteller, der steht für mich für die 80er Jahre.
Der Name ist ja schon echt krass. Also, der sagt ja vor allem auch gar nichts so.
Ja, der war so ein typischer Nebendarsteller, der war in Hart aber herzlich mit dabei, ein Duke kommt selten allein war mit dabei, Fantasy Island hat auch mal mitgespielt und ging dann in den 2000ern zurück nach England und hat da noch ein paar Jahre lang in einer britischen Mediziner-Serie mitgespielt, Casualty, und ist dann leider 2010 an Krebs, meinte ich, verstorben. Wenn einer von euch da draußen sich noch an einen Fall von Professor Chase erinnert, bitte schreibt uns auf Instagram oder in unserem Filmforum Liquid Love, was ihr noch wisst. Ich habe einfach nur dieses Intro, wie er sich verwandelt, wie er da rumspringt und alles. Das war meine erste Serie. Die habe ich jetzt nicht so detailliert besprochen wie dein Michael. Einfach weil es sind so schwammige Erinnerungen. Das wird noch ein paar Mal kommen heute. Und Michael, ich gebe den Ball wieder weiter an dich.
Da weiß ich ja teilweise mehr zu den Serien als du. Und ich dachte schon, dass ich da teilweise schon sehr dünn besiedelt bin.
Ja.
Gut, jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Serie. Also das vorhin, das war jetzt mehr so eine Action-Serie. Jetzt geht's eigentlich mehr in den Krimi-Bereich, wobei so ein bisschen Action ist allerdings auch dabei. Es geht um die Serie Hunter. Die lief auf Sat.1 vor allem.
Ja, die kenne ich sogar.
Mit Fred Dreyer und Stephanie Kramer.
Oh ja.
Und interessanterweise natürlich, jetzt kommen auch wieder Namen, die kennen Leute, die 80er geil fanden auf jeden Fall. Produziert von Frank Lupo, der übrigens schon verstorben ist.
Ja.
Der hat ganz viel als Drehbuchautor gemacht und hat auch viel mit dem Stephen J. Cannell zusammengearbeitet. Unter anderem auch verantwortlich für Triumph mit 4 Fäusten, das A-Team und so weiter. Fred Dreyer war übrigens vor Hunter eigentlich nur zu sehen in Auf dem Highway ist wieder die Hölle los. Und in einer Folge Hart aber herzlich, wenn ich das richtig gesehen habe. Das heißt, man hat da einen relativen Newcomer genommen. Das ist eigentlich für so eine solche Serie relativ ungewöhnlich, würde ich sagen. Und Fred Dreyer hat übrigens die Regie auch übernommen bei einer Hunter-Folge und drehte 2000 auch den Film Highway 395. Ich weiß nicht, ob der bekannt ist.
Nee.
Stephanie Kramer hatte bereits in ihrer Schulzeit Gastrollen bei Starsky und Hutch und Fantasy Island und bekam 1983 die Hauptrolle in der Sitcom We Got It Made bei NBC. Sagt mir gar nichts übrigens.
Nix.
Kramer ist übrigens auch als Musikerin tätig gewesen und spielte hauptsächlich einzelne Auftritte in bekannten TV-Serien wie beim Trio mit 4 Fäusten, das A-Team und in immerhin rund 130 Folgen Hunter. Außerdem war sie zu sehen neben Steve Martin in Der Mann mit den 2 Gehirnen. Das Ganze, also Hunter, wurde von 84 bis 91 produziert. Die Erstveröffentlichung war 1984 in den USA, aber erst 1988 in Deutschland bei Sat.1. Wie gesagt, das wird wahrscheinlich damit zusammengehangen haben, dass ich glaube, die Deutschen mit dem Kabelfernsehen einfach ein bisschen hinterherhängen, wenn ich das so vergleiche.
Brutal.
Fred Dreyer war übrigens in der ersten Fassung gesprochen worden von Jürgen Heinrich. Ganz bekannte Stimme, sehr sympathische Stimme. Und man kennt ihn vielleicht als Krimi-Fan aus Wolfsrevier. Musik ist übrigens von Mike Post und Pete Carpenter. Wie gesagt, auch bekannt. Ich meine, auch von Trio mit 4 Fäusten, A-Team. Also ganz bekannte Schwergewichte in dem Bereich. Und die Serie kam in 7 Staffeln und das ist schon recht ordentlich auf 152 Folgen. Und ich würde sie bezeichnen als eine Krimi-Action-Serie mit Schießereien, Verfolgungsjagden, auch mal einer Explosion. Nicht ganz so exzessiv, nicht in jeder Folge, aber das war schon so ein bisschen auch auf Tempo gemacht. merkt man auch so an der Musik, die man übrigens auch kaufen kann. Und die Serie war in den 80ern Emmy nominiert für die Outstanding Sound Editing. Also ich nehme mal an, ja, das hat wohl so mit der Musik zu tun gehabt. Hunter spätere... Ja?
Ich habe Hunter in Erinnerung als das... Als Kind war das mir fast zu ernst. Mhm. Und als ich dann alt genug war, um es zu richtig zu verstehen, lief es schon nicht mehr wirklich im TV. War das schon eine ernstere Angelegenheit, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Da ging's oft um Mord und Totschlag und so. Ich glaube, da gab's auch mal so ein paar One-Liner, so ein bisschen gekabbelt zwischen dem männlich-weiblichen Duo.
Da gab's manchmal Stress, oder? Das kann mich noch erinnern.
Ja, und irgendwie auch so ein bisschen so eine Liebelei, meine ich.
Kann es sein? Ich meinte mich, was ich noch weiß, wurde die Figur von Stephanie, ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß, Didi McCall, genau, wurde die mal in einer Episode vergewaltigt?
Das weiß ich nicht. Also ich habe einzelne Episoden sehen können.
Ich dachte, ich habe das mal gesehen und als ich es erwähnt habe, ich war völlig verstört, dass so quasi in so einer einfachen TV-Serie aus den 80s so ein krasses Verbrechen an der Hauptdarstellerin vollzogen wird.
Das ist in der Tat krass.
Also habe ich es in Erinnerung, aber auch hier kann man uns wieder mal schreiben.
Ja.
Und ich habe auch Hunter in Erinnerung als so eine Art Anspielung auf Dirty Harry. Macht das Sinn?
Ja, was die Hauptfigur angeht, also was Hunter selber angeht, vielleicht auch den Namen, ne? So klingt das schon so ein bisschen auf provozierend. Und was zu der Serie vielleicht auch noch interessant ist, es ist, glaube ich, auch relativ ungewöhnlich, dass man eine Hauptdarstellerin austauscht innerhalb einer Serie, also zumindest zu der damaligen Zeit. Ich meine, das gelesen zu haben, dass Stephanie Kramer dann auf eigenen Wunsch ausgeschieden ist nach 130 Folgen. Und ihre spätere Partnerin war Darlene Flügel. Die ist übrigens bekannt aus dem, wie ich finde, Kultfilm Leben und Sterben in L.A.
Oh.
Lock Up mit Sylvester Stallone. Oh, Friedhof okay. Der Kuscheltiere Teil 2. Archie und Harry. Und sie war wohl auch die Frau von De Niro in Es war einmal in Amerika, ein Film, der ist nicht meine Welt gewesen. Also ich kann mich da auch wirklich an nichts mehr erinnern.
Ja.
Und es gibt eine DVD-Box für rund 50 Euro mit rund 153 Folgen zu kaufen.
Wow.
Ja, also in dem Fall tatsächlich hat man das mal gemacht. Ich weiß auch nicht, wonach man da geht, ob man da würfelt, weil manche Sachen sind wirklich verschollen, obwohl sie wirklich meiner Meinung nach auch gut gelaufen sind. Ich denke da zum Beispiel, um jetzt mal kurz off-topic zu gehen, an die Verschwörer im Namen der Gerechtigkeit aus den 90ern, was wir vielleicht in einem anderen Podcast mal bearbeiten werden. Nirgends mehr zu finden. Man findet allenfalls noch ein paar Folgen auf Englisch bei YouTube. Und ist auch eine Serie, die ich sehr gerne geguckt habe. Und ja, das ist, wie gesagt, bei vielen Serien der Fall. Hunter kann man aber dagegen, wenn man das möchte, sich holen.
Bei Hunter gab's, glaube ich, auch noch ein paar Reunion-Shows später mal. Es gab,
ja,
oder? Da kam noch ein paar Mal zurück für irgendwelche Fernsehfilme, glaube ich, oder?
Ja, das hatte ich auch gelesen. Ich habe es hier nicht aufgeschrieben. Ich müsste da mal ganz kurz mal Wiki anschmeißen. Aber es gab da tatsächlich, das ist übrigens auch nicht ganz ungewöhnlich und kam auch bei der einen oder anderen Serie vor, die ich in der Besprechung habe, dass noch TV-Filme nachkamen. Aber oftmals hatten die dann auch wirklich keine berauschende Qualität, also Kinoqualität nie. Manchmal war es ein bisschen gehobener, aber jetzt auch nicht, ja, also...
Ich hab ein großartiges Beispiel, das ist kein Action-Beispiel, aber kennst du noch die TV-Serie Unser lautes Heim?
Irgendwas sagt mir das, aber ich glaube, die habe ich nie gesehen.
Das war, der Vater war Psychiater, die Mutter Reporterin und der Kirk Cameron war einer der Söhne und so weiter und so fort. Und
okay.
Die haben auch 2000... Um 2000 rum haben die eine Reunion gefeiert.
Ja.
Und die Serie war eine Sitcom. Und die haben dann so eine ziemlich ernstes TV-Remake gemacht, wo quasi die Leute nochmals zusammenkommen. Und es ging um die politische Karriere der Mutter. Und man konnte sich den Scheiß nicht ansehen. Es war einfach nur schlimm.
Okay.
Also wenn dann bei so einer TV, wie nennt man das, bei so einer TV-Wiederbelebungsaktion der Ton der Serie komplett verloren geht, Wie bei Knight Rider 2000 vielleicht.
Das ist wirklich übel gewesen, ja.
Das ist dann schon einfach verstörend fürs Publikum, oder? Das kannst nicht einfach, du kannst nicht die letzte Folge der Serie schauen, dann dieses Reunion-Teil. Ja. Das ist dann irgendwie einfach, es wirkt verstörend. Das ist immer komisch.
Selbst David Hasselhoff, der jetzt eigentlich, also ich sag mal so, jetzt nicht unbedingt der super kritischste immer oder der super anspruchsvollste immer ist und ja auch für sein Overacting manchmal auch etwas belustigt angeschaut wird, fand Knight Rider 2000, glaube ich, nicht berauschend. Ihm war das auch zu wenig Action. Und warum man den überhaupt auf die Menschheit losgelassen hat, wer weiß. Aber ich habe jetzt hier was zu gefunden. Das haben wir sehr gut überbrückt. Ich habe die Seite aufrufen können. Neben den 152 Folgen gab es tatsächlich einen Hunter-Fernsehfilm mit Dreyer und Hallahan. Hallahan war derjenige, der Captain Devane gespielt hat. Und der wurde 97 bei Sat.1 gezeigt und nach 8 Jahren Pause entstand dann 2002 ein weiterer Film, der 2003 mit einer weiteren Produktion fortgesetzt wurde. Dann hat man sogar versucht, eine neue Serie aufzulegen, aber das ist dann vielleicht erfreulicherweise nach 5 Folgen wieder gescheitert.
Krass.
Ja, und interessant vielleicht noch, wenn wir noch bei Hunter hier sind, die Dialogregie führte Jürgen Kluckert, ist, glaube ich, ein sehr großes Schwergewicht im Bereich Synchron. Ist mir jetzt schon öfter mal begegnet. Unter anderem ist er der Sprecher von SpongeBob oder glaube ich auch Brian Cox, also Carl Weathers. Ja. Ja.
Cool.
Also ich finde, diese Serien stehen und fallen oft auch mit der Synchronisation. Also
hierzulande auf jeden Fall, da müssen wir nicht drüber sprechen.
Auch der Humor kommt manchmal
damit wachsen
darauf.
Wir doch auch auf, oder? Wir wachsen ja damit auf, dass das Zeug bei uns im TV läuft. Ja. Und wenn es dann nicht gut gemacht ist, und ganz ehrlich, ich empfinde es zumindest so, in den 80ern hat man verdammt gute Synchronarbeit geleistet.
Hat man auch. Meine Meinung. Hat man auch. Es war natürlich auch noch ein anderes Synchronisieren. Weil damals hat man noch nicht geixt und nicht, dass er jetzt denkt, ich komme aus dem Bereich. Nein, ich habe mich in letzter Zeit ganz, ganz viel mit Synchron beschäftigt. Es gibt zum Beispiel die Mediapaten, die ich jetzt hier nochmal kurz in den Raum werfen möchte, die sich immer wieder Synchronsprecher vornehmen, sowohl bekanntere als auch weniger bekannte, und die wirklich ausfragen. Und da erfährt man das halt immer wieder, dass heutzutage geixt wird. Das heißt, die Leute sind alleine im Studio. Und das hat nichts mit Corona zu tun. Das war schon vor Corona so. Das macht man wohl aus Kostengründen und vor allem eben auch aus organisatorischen Gründen. Weil man sich natürlich vorstellen kann, dass es schwieriger zu organisieren ist, 3 oder 4 Darsteller gleichzeitig zu bekommen als eine Person. Aber es ist natürlich, der Charme fehlt natürlich. Und was natürlich auch ein Problem ist, die Neuen können von den alten Recken nicht mehr so viel lernen. Damals konnte man sich da problemlos dazusetzen oder mit denen zusammenarbeiten. Und ich glaube, dass das auch ein bisschen den Charme dieser Sache ausgemacht hat und auch sehr, sehr viel Spaß auch im Synchronstudio da auch stattgefunden haben wird dadurch.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, super. Soll ich weitermachen?
Ja.
Wenn man aufwächst, so als 10-jähriger Junge, dann sieht man vielleicht mal sowas wie Police Academy. Mhm. Das war bei mir zumindest so. Das war auf Sat.1 damals. Und dann kam irgendwann der Karate Kid dazu. Und im Zuge dessen bin ich damals auf eine TV-Serie gestoßen. Die hat mich ja völlig von den Socken gehauen. Mhm. Und zwar lief die, wenn ich mich richtig entsinne, auf Pro7. Und das war die Serie Der Ninja-Meister. Kennst du die noch?
Oh je, das klingt schon so gruselig.
Es ist großartig. Der Ninja Meister ist großartig.
Okay.
Die Serie wurde produziert von Joe Boston und geschrieben von Michael Sloan. Mhm. Im Englischen hieß sie damals The Master. Und die wurde von 84 bis 85 produziert. Es gab nur eine Staffel mit 13 Episoden. Spricht vielleicht nicht für den Erfolg der Show, aber was das Teil hatte, der Hauptdarsteller war Lee Van Cleef, den kennst du noch, oder?
Ja, der Name sagt mir auf jeden Fall was, aber ich kann ihn jetzt keinem Film zuordnen gerade.
Also der war bei The Good, The Bad and The Ugly war er mit dabei. Mhm. Er war bei Escape from New York, also die Klapperschlange, mit dabei. Ein Gesicht von verdammt vielen Westernfilmen, hat einen Schnauz, das ist ein ganz, ganz einprägsames Gesicht hat der gehabt. Mhm. Und dass man so eine Person, so eine Figur als Hauptdarsteller für so eine Serie gewinnen konnte, das war schon was Krasses damals. War die Unterscheidung von Kinokarriere und TV-Karriere massiv. Das heißt, wenn du ein erfolgreicher Kinodarsteller warst, dann warst du in der Champions League, dann warst du oben mit dabei. TV-Geschäft war für jeden Darsteller damals gefühlt ein Abstieg. Mhm. George Peppard hat's gemacht, fürs A-Team, klar, wegen Geld. Die machen's immer wegen Geld. Mhm. Und Lee Van Cleef halt eben auch. Und man hat da diese Story generiert über einen Nicht-Japaner, das ist der Lee Van Cleef, der es halt irgendwie in den Rang eines Ninjas geschafft hat, sich aber mit seiner Ninja-Familie verkracht hat. Und in die USA geflohen ist. Da findet er einen Schüler, der Max Keller, und muss sich quasi gegen diese Attentäter wehren, die ihn umbringen wollen. Und gleichzeitig versucht er noch seine Tochter zu suchen, die irgendwie verschollen gegangen ist. Auch hier muss ich sagen, von dieser Show weiß ich nicht mehr wahnsinnig viel, denn es gab nur 13 Episoden. Mhm. Es war dieses Mythos des Ninjitsu war für mich als Kind brutal faszinierend. Mhm. Ich weiß noch, die Wurfsterne, die er benutzt hat, die habe ich aus Karton selbst nachgemacht und habe mit denen gespielt. Ich habe ein Plastikschwert haben wollen, um wirklich Ninja-Meister nachzuspielen. Oh Gott, das ist peinlich, heute drüber zu reden, aber großartig. Und für mich eine der Serien, die irgendwie nur, auch wegen dem Intro, das die Serie hatte, so dieses mysteriöse, bisschen japanische Untertöne drin irgendwie. Mhm. Die 80er kommt ein Intro. Die Intros aller Serien, die wir hier bringen, die sind irgendwie richtig ikonisch. Mhm. Das können die heutigen Serien nicht mehr. Die meisten haben ja gar kein richtiges Intro mehr, aber das war schon ganz groß. Die Serie hatte Gaststars wie Demi Moore, Rebecca Holden, Knight Rider, ja.
Ah.
Mark Alamo und sogar der Ex-Bond George Lazenby hat
mal
mitgespielt.
Bei Rebecca Holden, da horchte ich dann schon mal auf. Die fand ich ja schon sehr nice.
Haha. Und was ich ganz, ganz witzig finde, neben Van Cleef hat Timothy Van Patten die zweite Hauptrolle gehabt. Das war noch ein ganz junger Darsteller damals.
Der sagt mir jetzt
kein nichts. Kein bekanntes Gesicht, muss man sagen. Den würdest du nicht mehr kennen.
Ja.
Und ich kann mich erinnern, ich habe dann mal Game of Thrones gesehen mit meiner Freundin vor ein paar Jahren. Und dann ist dieser Name halt directed by Timothy Van Patten kam durchs Bild. Und ich so, hey, ich kenne den Namen irgendwie. Mhm. Hab das gegoogelt und das ist schon geil. Der war hier die zweite Hauptrolle neben Van Cleef in einer ja offensichtlich gescheiterten Serie, die nach 13 Folgen fertig war. Mhm. Hat es aber geschafft, Drehbuchautor zu werden für die Sopranos, für Boardwalk Empire und wurde Regisseur von The Sentinel, Sex and the City, The Wire, Rome, nochmal Sopranos, Pacific, Game of Thrones und so weiter. Mhm. Also da hat sich eine richtig geile Karriere aufgebaut. Und Ninja-Meister ist der Ursprung von all dem. Mhm. Und für mich immer noch eine Serie, die würde ich mir sofort wieder anschauen. Und ich bin ja so dankbar, dass wir heute über diese Scheiß-Serien sprechen, denn ich habe mir das Teil gerade gestern auf DVD bestellt. Mhm. Es gibt eine deutsche DVD-Box, die habe ich mir geholt für 16 Euro. Die wird in ein paar Tagen hier sein und dann werde ich wieder eintauchen in diese wunderbare Ninja-Welt.
Wobei natürlich bei 13 Folgen es natürlich gut sein kann, dass du ein offenes Ende hast, ne? Also das weiß man natürlich nicht genau.
Ich weiß das gar nicht mehr.
Ja.
Ich habe es damals, ich kam von der Schule nach Hause oder was war Sonntag oder keine Ahnung, habe ich was eingestellt, habe mich unterhalten. Ich habe damals nicht drüber nachgedacht, dass es Staffeln gibt.
Irgendwas sagt mir das auch, ja.
Ein Story-Arc gibt, der irgendwie durch die Geschichte durchgeht. Es waren ja oft einfach so einzelne Folgen, da kannst du mal eine verpassen und es ist nicht schlimm gewesen damals. Ich habe keine Ahnung, wie die Serie geendet ist und ich freue mich, das wieder zu entdecken. Aber alle da draußen, der Ninja-Meister, hey, Lee Van Cleef, kann man sich mal geben.
Das ist übrigens ein Phänomen der 80er, dass man die meisten Folgen relativ unabhängig voneinander gucken konnte. Also natürlich, es gab schon mal bei Knight Rider einige Gegner sind wieder aufgetaucht. Bei Airwolf zum Beispiel jagt er drei Staffeln seinem Bruder hinterher, der verschollen ist und so weiter. Aber es gibt im Grunde genommen keinen Grund, da einfach mal zu sagen, Mensch, ich habe jetzt Bock auf die und die Folge, weil ich erinnere mich, da war jetzt Murder Action oder so, die kann ich mir gut angucken. Das ist bei den heutigen Serien teilweise relativ schwierig, weil man da dieses Episodenübergreifende hat.
Ja, heute wirkt ja eine Staffel einer Serie wie ein Buch, wie ein Roman, ja, der in Ruhe erzählt wird, oder?
Ja, und es ist eben auch oft so, dass die Serien heute als Staffel produziert werden. Wenn man jetzt aber teilweise das mit damals vergleicht, war es wirklich noch so, das habe ich auch erst durch Podcast hören erfahren, dass man damals wirklich Folge für Folge gedreht hat und ähnlich wie bei GZSZ immer so ein paar Wochen nur im Voraus war. Was vielleicht auch ein bisschen erklären könnte, dass die ein oder andere Folge dann ein bisschen schwächer ist oder vielleicht der Darsteller mal ein bisschen abwesender ist oder so. Weil wenn da jemand krank geworden ist, hat man natürlich ein Problem gehabt.
Also ich kann nicht sagen, dass vor allem bei den Star Trek Produktionen, bei The Next Generation zum Beispiel, die hatten immer massiv Probleme, dass die genügend Drehbücher hatten, weil die halt doch pro Woche eine Episode gedreht haben. Und da war immer Stress mit den Drehbüchern. Das war immer wahnsinnig Stress. Und ich kann mir vorstellen, bei Knight Rider, bei allem, was wir das besprechen werden, das war so ein Riesenthema, dass man schnell günstige Drehbücher bekommt, die auch noch Sinn machen, die attraktive Geschichte erzählen.
Teilweise sind die Drehbücher der damaligen Zeit natürlich recht naiv, recht einfach gestrickt.
Ja.
Brutal. Ich würde sagen, man kann relativ zusammenfassend sagen, bei den meisten Serien ist es schon so, es gibt immer so ein paar Perlen, wo man auch heute noch sagt, Mensch, die Handlung, die ist richtig gut, das gefällt mir richtig gut, das flasht mich richtig. Aber man hat eben auch bei fast jeder Serie diese Fälle der Woche. Das ist aber bei fast jeder Serie. Ich glaube, das ist auch bei den deutschen Krimiserien dabei. Also auch heutzutage, es gibt kaum Serien, wo ich wirklich sage, die kann man wirklich komplett von der ersten bis zur letzten Folge durchbingen.
Nicht, also das ist jetzt keine Erwähnung für diese heutige Episode, aber einfach Anmerkung, als Starsky & Hutch zum Beispiel. Mhm. Ich habe diese Serie zum ersten Mal Mitte 20 gesehen, komplett.
Ja.
Und ich war wirklich begeistert im Wissen, dass es eine alte Show aus den 70ern ist, wie gut da einige dieser Stories auch heute noch funktionieren. Also in einer Episode wurde, was jetzt Starsky oder Hutch? Ich glaube, es war Hutch, wurde unter Heroin, auf Heroin gesetzt. Also, da hat ein Gangster ihm eine Heroinnadel in den Arm gejagt, um ihn süchtig zu machen. Das muss man vorstellen.
Ja, Starsky und Hutch war schon so eine Show, die auch ein bisschen auch witzig gemacht war, aber es waren auch schon teilweise sehr ernste Geschichten, wo dann auch mal irgendwie eine Freundin starb oder so.
Ja, also genau. Gut, die hatten ja immer neue Freundinnen. Das war ja, die hatte jede Folge neue Freundin, das fand ich ja großartig damals. Da ist keine geblieben.
Und dieses ikonische Auto, ne?
Genau, dieser Gran Torino, glaube ich, ja.
Ah, okay.
Na, toll, Stars and Touch ist auch ein Thema für Pilot Watching irgendwann, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Hey, willst du in deine nächste Serie gehen?
Ja. Jetzt kommen wir nach Britannien, mal was ganz anderes.
Oh.
Und ich würde die Serie ja als Mischung aus Krimi und Action bezeichnen. Also es ist schon eine Krimiserie, wo mal geschossen wird, wo mal eine Verfolgungsjagd vielleicht auch mal gibt. Und gerade in den späteren Staffeln ist da wirklich auch so ein bisschen auch was los. Und zwar handelt es sich um die Serie Dempsey and Makepeace. Wurde gedreht 85-86 und erst ausgestrahlt 88 auf Bayern 3.
Okay.
Ich meine sogar, dass es auch im MDR lief. Und es ist eine Serie, bei der es um ein gegensätzliches Polizisten-Ermittlungspaar geht, mit Michael Brandon und Glynis Barber. Und es geht um die englische Polizistin Lady Harriet Makepeace und den zum eigenen Schutz aus London versetzten US-amerikanischen Polizisten James Jim Dempsey. Und die werden eben widerwillig verpflichtet, als Ermittlerduo in einer Spezialeinheit zusammenzuarbeiten. Und das ist auch so ein bisschen so die Stärke und das Besondere der Serie, dem Ray Smith als Chief Spikings, der übrigens eine super Synchronisation bekommen hat von Herbert Weicker. Den Namen müsstest du vielleicht sogar kennen, weil unter anderem verbindet man mit ihm Faszinierend von Spock.
Ah, okay, alles klar, danke.
Und in der Serie gibt's so einen Running Gag so ein bisschen, also Dempsey ist ja so ein bisschen so der Draufgänger und greift auch mal zu seiner Knarre und Ray Smith spielt dann halt den bösen Chef, der dann halt immer wieder schimpft von wegen, ja, wenn ihr die Knarre jetzt nicht stecken lässt, dann nehme ich sie dir weg oder so. Und das ist teilweise wirklich sehr amüsant Und wie gesagt, ich finde, die Serie gewinnt auch wirklich viel durch die Synchronisation. Es gibt 30 Episoden in 3 Staffeln, circa 50 Minuten und ist auch erhältlich auf DVD bei Koch Media. Und wie gesagt, ich würde schon sagen, dass es eine etwas actionbetontere Serie ist. Und es gibt auch einen Gegner von Dempsey, den sogenannten Joker, Lyman. Hm. In einer Folge kämpft er gegen den und in einer anderen Folge holen sie den aus dem Knast, weil er ihnen helfen soll, eine Kronzeugin zu beschützen. Also da ist, wie gesagt, auch ganz gut was los. Und die Serie, ja, hat was, finde ich. Also kann man auch heute noch ganz gut gucken, hat ein recht eingängiges Theme auch. Und was natürlich schön für sie beide auf jeden Fall ist, oder vielleicht auch so für die Zuschauer, Glynis Barber und Michael Brandon heirateten aufgrund der Serie wahrscheinlich dann auch, und zwar 1989. Also man fand sich dann quasi verspätet zu einem Paar noch zusammen, und das ist doch immer was Schönes, finde ich.
Da wird der Romantiker in mir wirklich weich, das finde ich toll, sehr schön. Aber ich habe gerade was recherchiert, mhm. ich kenne die Serie, noch nie davon gehört, also geiler Tipp, finde ich super. Wusstest du, dass der gute Michael Brandon mit der Lindsay Wagner zusammen war?
Nee, das wusste ich gar nicht. Das habe ich
tatsächlich übersehen. Da habe ich schockiert.
Ja, ja.
67 bis 79 hat der mit der rumgeschnackselt.
Das heißt, rumgeschnackselt.
Das ist ja toll. Hey, und der gute Michael Brandon, hey, ich habe das Gesicht die wirklich wahrgenommen. Der hat auch im Film Captain America, The First Avenger, eine kleine Rolle gehabt als Senator Brandt.
Okay.
Sagt mir, ich kann mich nicht erinnern, aber
mir gar nichts.
Der ist immer noch aktiv irgendwie.
Ich hatte aber auch, meine ich auch gelesen, dass der tatsächlich noch recht aktiv war. Das jetzt nicht alles aufgeschrieben, aber doch, der hat einiges. Ich habe das nämlich alles alles in ein Word-Dokument geschnipselt und irgendwann taten mir dann auch die Finger ein bisschen weh.
Ja, mach doch nichts. Wir labern einfach.
Wie gesagt, ist eine Serie, die auch so ein bisschen so. Ich sag mal so, die Action-Neigung vielleicht auch ein bisschen erfüllt so ein bisschen. Also ich würde schon sagen, dass es aus dem Sammelsurium der Krimiserien der 80er schon eine etwas actionreichere Show war. Also ich würde sie als deutlich actionreicher als zum Beispiel Miami Vice einordnen.
Okay, spannend. Also ist sie auch ein bisschen vom Ton her ernster oder eher locker?
Die Fälle sind halt schon ernst und es gibt halt so ein bisschen Gefrotzel zwischen den beiden. Aber ich würde schon sagen, dass es auch eher eine ernste Geschichte ist. Ist im Umfeld, im weiteren Umfeld der beiden stirbt auch mal jemand. Also es gibt auch einen ernsteren Touch. Aber ich würde schon sagen, es ist eine unterhaltsame Serie. Und durch das Theme auch, was auch wirklich eingängig ist, macht Spaß auf jeden Fall. Guck dir einfach mal den Vorspann an. Ich denke, da bekommt man schon Lust auf die Show.
Super Tipp, geil, danke.
Ja, gerne.
Sehr schön. Soll ich in meine Nummer 5 gehen, auf Platz 5 bei mir?
Wenn du mich mal einmal ganz kurz auf Klo gehen lässt.
Na klar.
Dauert nicht lange.
Dann kann das Serge wieder rausschnipseln hier.
Ja. Oder drinnen lassen als normales Bedürfnis. Wir sind schließlich nicht Jack Bauer.
Er ist wieder da. Also Michael, dann gehe ich mal jetzt in meine nächste Serie rein. Mhm. Und wir gehen ins Jahr 1985 und starten mit dem wohl geilsten Intro aller Zeiten. Dieses Intro dieser TV-Serie ist für mich das coolste, machohafteste und einfach geilste Intro, das es je gegeben hat. Es schlägt das A-Team, das Knight Rider, es schlägt alle. Wir reden von Stingray.
Ah, okay.
Du kennst Stingray.
Ja, geile Musik. Die Fälle, die Folgen fand ich immer eher so.
Also liebe Zuhörer, ihr dürft jetzt gerne den Podcast kurz stoppen. Jetzt geht auf YouTube, gebt Stingray Intro ein, hört es euch an und dann kommt ihr wieder zurück.
Auf jeden Fall ist es sehr ikonisch.
Sehr ikonisch.
Unbedingt.
Stingray von Stephen J. Cannell, einer dieser ganz großen Serienmacher aus den Staaten, aus der guten alten 80er Jahren. Die haben mit Nick Mancuso einen wunderbaren Hauptdarsteller besetzt, der auch in der Filmwelt zumindest vorhanden war. Hat Alarmstufe Rot 1 und 2 hat er mitgespielt, als Tom Breaker, dieser CIA-Schmierlappen.
Ach, im zweiten auch?
Ja, da war er bei beiden Teilen beteiligt, ja.
Gleiche Rolle, weißt du das zufällig noch?
Gleiche Rolle, Tom Breaker war er. Dieser Typ, der im Pentagon rumsaß und halt der Scheiße gebaut hat
quasi. Ja.
Und worum geht's eigentlich? Also es geht um Ray. Ray, der ist, den kann man kontaktieren via seiner Zeitungsannonce, wenn man Hilfe braucht bei irgendwas. Und Ray verlangt keine Bezahlung. Mhm. Der verlangt einfach nur, und das finde ich eigentlich großartig, dass er irgendwann mal, quasi, ja, ich helfe dir bei deinem Problem mit deinem verschollenen Kameraden, deiner, keine Ahnung was, aber irgendwann komme ich zu dir zurück und dann fordere ich bei dir einen Gefallen ein und du darfst ihn nicht ablehnen. Mhm. Das fand ich mal ganz innovativ, dass es geht nicht um Geld, es geht nicht um irgendwas, es geht einfach darum, hey,
ja.
Ich helfe dir quasi jetzt und du hilfst mir aber auch mal irgendwann. Ray, was wer genau ist, weiß man gar nicht so genau. Hat wohl was mit der Regierung gemacht, ist halt einfach ein Top-Professionell, der kann Computer hacken, der kann irgendeine Selbstverteidigungsart, die, glaube ich, nie genau benannt wird, der kann gut schießen und der kann verdammt gut Auto fahren, denn er nennt sich ja Ray. Und Ray passt hervorragend seiner Stingray, denn er fährt eine wunderbare alte Stingray und ja, das Auto ist geil, obwohl es nicht so im Zentrum ist wie jetzt bei Nitro. Das Auto kann ja auch nichts, es ist nur ein normales Auto, verdammt nochmal. Mhm. Ray hat auch noch ein fotografisches Gedächtnis. Er ist, der Typ ist eigentlich ein Superheld.
Ja, oder? Wie gesagt, die Fälle waren immer nicht so ganz mein Fall. Vor allem dafür, dass das Stingray heißt. Ich glaube, also so viel Verfolgungsjagden oder so gab es in der Serie gar nicht.
Nein, das hat mich auch damals als Kind nicht so ganz abgeholt. Mhm. Ich habe erst später mal die DVD-Box geholt, halt eben auch, weil ich noch als von Kindheit her das Intro war halt so geil.
Auf jeden Fall.
Und habe mir jetzt auch gerade gestern nochmals zwei Folgen angeschaut. Das war schon eine ganz anständige Show.
Die Musik ist also geil. Die Musik ist extrem geil.
Die Musik, wir kommen immer auf zurück, die ist einfach extrem geil. Da ist der Rest gar nicht mehr wichtig.
Aber eine Sache muss ich nochmal anfügen. Man hat ja gesagt, so bei Knight Rider zum Beispiel oder anderen Shows von wegen, das ist teilweise sehr unrealistisch. Stingray ist in einer Sache auch sehr unrealistisch, ist mir dann eingefallen.
Ja.
Der Typ verlangt keine Bezahlung.
Ja.
Er arbeitet scheinbar nur für Privatleute.
Ja.
Fährt aber den geilsten Wagen, hat die geilsten Klamotten an und so weiter. Wovon lebt der bitteschön? Das ist ein bisschen skurril eigentlich.
Ja, vielleicht raubt er ja auch Banken aus oder er hackt sich einfach sein Geld und hat immer so genügend Geld auf seinem Konto.
But you know what I mean.
Ja, natürlich, aber das ist ganz, wenn man zu viel drüber nachdenkt. Ich meine, wie realistisch ist es, dass Thomas Magnum 9 Jahre lang bei einem Typen auf dem Grundstück lebt?
Nein, das ist richtig.
Weißt du, also, wenn man zu viel drüber nachdenkt, wird immer ein bisschen fahrig.
Aber du kennst ja mein Humor. Und ich finde, es ist schon ein bisschen skurril, ist das schon, aber es ist schon eine kreuzsympathische Serie, wie, ich glaube, Freeman sagt immer kreuzsympathisch. aber wie gesagt, so die Fälle, die holen mich heute nicht mehr so richtig ab. Also, ich habe irgendwann den Pilotfilm nochmal gesehen von einer Zeit.
Der ist auch gut, der ist auch ganz stark. Also das ist ein starker Piloten, die damals hatten. Und was bei mir ein Problem ist, wenn Serie sich komplett verlagert mit der Produktion und die erste Staffel wurde noch in Kalifornien gedreht und das ist für mich als Liebhaber von Kalifornien wichtig. Ich finde das toll, aber wenn es dann eine Staffel quasi dann verlegt wird nach Kanada, das haben sie zur zweiten Staffel gemacht, als ich das gelesen habe, habe ich gemerkt, okay, ich muss mir die zweite Staffel gar nicht mehr anschauen, denn es nervt mich dann, weißt du, mir fehlt dann dieses Authentische.
Teilweise hat man auch das Gefühl, dass viele Serien, die aus Kanada kommen, ich denke da zum Beispiel an Viper, teilweise auch etwas billig wirken, ne? Also zumindest folgenweise.
Ja, das war natürlich günstiger zum Drehen, ne? Nehme ich mal ganz schwer an. Das war der Hauptgrund,
der Look,
warum viele Serien da hochgehen. Auch heute noch, Star Trek Discovery wird zum Beispiel in Kanada gedreht. Mhm. Ist aber okay, das spielt ja auf dem Raumschiff. Das kann ich vertreten. Und ich wusste, dass Patrick Stewart für Star Trek Picard, das ja auch gerade gedreht wurde, oder wem noch wird, der hat, glaube ich, darauf beharrt, dass das Teil in Kalifornien gedreht wird. Und deswegen ist das Ding auch einiges teurer, glaube ich. Mhm. Ich verstehe es ja, unsere Actionhelden gehen nach Bulgarien ihre Filme drehen, weil es günstiger ist. Ich verstehe, dass man aus Geldgründen solche Dinge macht, aber für mich als Konsument, und ich glaube, MacGyver hat es damals auch gemacht, die gingen auch, glaube ich, irgendwann mit den ganzen Teilen nach Kanada hoch und mich verliert's einfach ein bisschen, denn die Länder sind grundverschieden. Das, von der, die Wüste in Kalifornien, du hast diese Berge, das kann man einfach nicht mit den kanadischen Wäldern gleichsetzen. Obwohl, und ich will die nicht madig reden, aber es ist einfach, keine Ahnung, die Umgebung von Michael komplett austauschen durch was anderes, und das ist einfach nicht mehr das Gleiche, ja, weißt du, was ich meine?
Auf jeden Fall.
Der Touch ist einfach, dieser Touch geht dann verloren und,
ja.
Ja, es gibt zwei Staffeln mit 23 Episoden. Mhm. Einer der Gaststars war Robert Vaughn, den man noch kennt aus Die glorreichen Sieben zum Beispiel. Und auch beim A-Team, fünfte Staffel, hat er den General Stockwell
gespielt. Ja, diese schlimme fünfte Staffel.
Diese schlimme fünfte Staffel, die damals mit einem guten Dreiteiler angefangen hat. Beide Seasons sind auf DVD zu finden und kann man momentan nirgendwo streamen, so viel ich weiß, aber für mich Stingray, hey, ganz ehrlich, sehenswert, Hauptdarsteller sehr cool, Wagen sowieso cool, Musik, wir sagen es zum vierten Mal, ist obergeil, kann man sich mal geben.
Mhm. Und ich sehe ja auch gerade, Thomas Danneberg spricht auch Stingray, zumindest laut
richtig, Wikipedia. Richtig, Danneberg, das ist richtig, Danneberg hat Stingray gesprochen, richtig.
Und Wolfgang Spier als Pat Morell, ich weiß jetzt nicht genau, wer Pat Morell ist, aber Wolfgang Spier ist auch ein recht bekannter Sprecher.
Es gab neben dem Stingray gab's nicht viele recurring characters, glaube ich.
Nee, das stimmt.
Er war die einzige Hauptfigur. Vielleicht kam einer noch zwei, dreimal vor, aber ich glaube, das war schon so, dass das Ding völlig auf ihn zentriert wurde.
Könnte aber sein, dass das auch eine Serie für den Freeman ist, wenn ich jetzt mal frech bin.
Möglich.
Shannon Tweed war nämlich dabei.
Oh. Ja, wenn er da steil geht, super.
Na, war jetzt nur so eine Idee.
Sehr gut.
Ja.
Nochmal weiter.
Genau, jetzt kommen wir wieder so ein bisschen in den Science-Fiction-Action-Bereich. Eine Serie, die nicht den ganz großen Erfolg hatte. Vier Räder waren wohl etwas erfolgreicher als zwei. Und trotzdem eine tolle Serie, wie ich finde. Und zwar geht's um die Serie Street Hawk aus dem Jahre 85. Und da gab es die US-Ausstrahlung und ab 86 lief das Ganze dann bei RTL oder auch bei Super RTL später bei uns als Rotation. Also das kam immer mal wieder, hat man das mal wieder ins Programm eingebaut. Läuft, glaube ich, aktuell nicht unbedingt irgendwo. Und zwar ist das eine Serie, wie gesagt, es gab 13 Folgen nur eine Staffel. Und gerade da es Folgen gibt, die auch richtig Spaß machen, die auch richtig die Action-Luzi rauslassen, finde ich sehr schade, weil ich hätte ganz gern gesehen, was vielleicht noch möglich gewesen wäre. Weil bei Knight Rider zum Beispiel hat man ja auch gesehen, dass mit Staffel 3 ja wirklich dann auch ordentlich Action und Effekte ausgepackt wurden, was man jetzt für die damalige Zeit schon als recht ordentlich bezeichnen könnte. Ja, die Produzenten der im Stil von Knight Rider gehaltenen Serie legten den Schwerpunkt auf aufwendige Stunts und Spezialeffekte, trotzdem blieb die Serie erfolglos und wurde eben schon nach 13 Folgen eingestellt. Im deutschen Fernsehen wurde die Serie 86 bis 91 mehrmals auf RTL und auf Super RTL ausgestrahlt. Interessant noch, der Titelsong natürlich instrumental von der deutschen Band Tangerine Dream. Le Parc hieß das ganze Stück. Oh. Auch ein sehr eingängiges Stück, was immer wieder auch gespielt wird. Und ja, der junge George Clooney war übrigens in der Serie zu sehen als der beste Freund quasi in einer der ersten Folgen. Und Bianca Jagger spielte in der Episode Der Doppelgänger die bösartige Diktorin Witwe Simon Prevera. Greg Smith ist übrigens sein Teenie-Idol in den 70er Jahren gewesen. Er spielt natürlich den titelgebenden Street Hawk. Ein Motorradpolizist, der bei einem Einsatz oder bei einem privaten Einsatz verletzt wird. Und von dort an quasi so Schreibtischdienst macht. Und wie gesagt, er ist ein Teenie-Idol aus den 70ern, hatte einen Top-10-Hit mit Take My Breath Away aus seinem Goldalbum Sooner or Later, war auch am Broadway und hatte außerdem Gastrollen, zum Beispiel bei Cagney and Lacey, Palm Beach Duo und der Sentinel zum Beispiel. Also mal nicht so die üblichen Verdächtigen. Hat 6 Alben und 4 Musicals gemacht.
Wow.
Also auch ein sehr großer Schwerpunkt so auf der Musik offensichtlich bei ihm. Und dann gab es noch den Joe Regalbuto. Ich hoffe, ich spreche den richtig aus. Er hat den Norman Tuttle, genau, hat er gespielt. Der war übrigens zu sehen in dem Film Ein Richter sieht Rot, der City High, Love Boat, Ally McBeal und zum Beispiel auch bei Ghost Whisperer. Hat auch Regie geführt bei Friends und bei Murphy Brown und hat sogar eine Emmy-Nominierung bekommen für Murphy Brown. Und ja, in der Serie spielt er seinen Vorgesetzten, aber irgendwie auch so ein bisschen väterlichen Freund, würde ich mal sagen. Und ich hatte ja damals auch ein Review gemacht zu Street Talk, zum Pilotfilm. Und diese Szene ist schon sehr witzig, wo er sieht, wie, also bevor er ihn engagiert für dieses Motorradprojekt, wie Jesse mit seinem eigenen Motorrad umgeht und da mal eben ein bisschen drauf rumhaut, weil es nicht funktioniert diese Pose ist da wirklich sehr, sehr witzig zu sehen. Und dann gibt's natürlich noch einen, ja, fast schon Antagonisten, nämlich den Alto Belly, das ist der Chef von Jesse und der will natürlich Street Hawk fangen und obwohl Jesse immer weg ist, wenn Street Hawk unterwegs ist, kommt ihm nicht in den Sinn, dass er das ist.
Komisch.
Wird gespielt von Richard Ventire und begann seine Karriere auch am Theater und war ebenfalls am Broadway, vielleicht bekannt aus Die Unbestechlichen oder aus Verschollen im Bermuda-Dreieck, Heartbreak Ridge, Der Duft der Frauen, Mut zur Wahrheit oder Red Corner. Hat auch viel Fernsehen gemacht, die Waltons, die Dornenvögel, Golden Girls, L.A. Law, Mord ist ihr Hobby und all solche Sachen. Jetzt kommen wir, und da werden sicherlich wieder die Männerherzen höher schlagen, zu Jeannie Wilson. Sie war übrigens 68 Miss Texas. War unter anderem 2 Staffeln als Staatsanwältin in Simon & Simon zu sehen und hatte Gastauftritte bei Die 7-Millionen-Dollar-Frau, Ein Duke kommt selten allein, Das A-Team, Mord ist ihr Hobby, Full House und so weiter. Und sie spielt eine, ich bin mir nicht ganz sicher, Polizeireporterin oder auch Kollegin von Jesse.
Ja, die ist ja auch Polizeidepartement, oder? Einfach Presseabteilung.
Ja, genau, richtig, ja. Richtig. Und, das wird die Fans freuen. Street Talk kann man von Alive kaufen für 20 Euronen.
So wie ich es gemacht habe.
Ja.
In Vorbereitung auf diesen Cast. Und ich habe mir gerade vor ein paar Tagen die Pilot-Episode mal angeschaut. Ich habe Street Talk nicht gekannt. Mhm. Eben auch war nicht auf meinem Radar. Habe ich nicht gekannt. Ich habe erst vor ein paar Jahren davon zum ersten Mal gehört und dann eben mit dir jetzt in Vorbereitung auf den Cast. Habe mir Piloten angeschaut. Und da war ja auch der Robert Beltran hat ja mitgespielt. Das war der, der seinen Partner gespielt hat und dann stirbt.
Ja.
Der ist ja bekannt als Star Trek Voyager, hat da den ersten Offizier Chakotay gespielt. Habe ich ganz spaßig gefunden, den mal in was anderem zu sehen. Mhm. Und fand den Piloten zu Beginn in den ersten 20 Minuten schon so, puh, das ist aber schlecht gealtert, hey. Mhm. Aber dann hat die Serie zwischen der Pilot richtig aufgedreht und hat mich ziemlich abgeholt und ich werde mir auch den Rest dieser Serie noch anschauen. Das war schon ganz spaßig.
Wie gesagt, schaut mal in unserem Actionforum. Street Talk habe ich den Pilotfilm, wie gesagt, reviewed. Ja, und ich finde, die finale Szene hat auch was, ne? Ist ein bisschen sehr strange, aber es hat was mit dem Rückwärtssalto.
Ja, absolut. Es sind halt die 80er Jahre. Und wie soll ich sagen, in dieser Zeit konnte man noch Dinge machen, die man heute vielleicht nicht mehr machen kann. Man hat auch alles immer gleich mal geglaubt. Das Publikum war naiver. Mhm. Und ja, ich finde, das ist eine Show zwischen einer Prämisse, es ist eigentlich auch schade, dass es nur 13 Episoden gab, denn ich habe jetzt wirklich, ich habe nur den Piloten gesehen, aber wenn das so weitergeht, das hätte man eigentlich jahrelang machen können.
Ja, ja.
Mit dem Cast, mit dem Hauptdarsteller, mit dieser, ja, ich weiß nicht genau, was da noch alles ausgearbeitet wird in den nächsten 12 Folgen, aber ich habe das Gefühl, das war eigentlich ein Riesending.
Ja, ich will gerade mal gucken, mein altes Review mal aufrufen, ob ich da noch irgendwas Interessantes noch zu finde. Auf jeden Fall würde ich, das habe ich auch damals im Review geschrieben, hier nochmal betonen, dass Jesse ein deutlich sympathischerer Charakter ist als Michael Knight, der sie, Michael Knight, das wird ja auch im Knight Rider Podcast, den ich übrigens auch sehr empfehlen kann, auch immer wieder thematisiert, tut immer so, als würde er die große Liebe finden und bumst sich dann eigentlich so quasi so durchs Leben. Und Jesse Mack wirkt so ein bisschen sympathischer. Er ist mehr so ein bisschen so, bisschen ungeschickt, aber irgendwie sehr sympathisch beim Flirten. Und ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr sympathischer Charakter, auch ein sehr sympathischer Typ. Und ja, ich hatte jetzt mal noch mal ganz kurz, was ich damals als Kritik zu dem Pilotfilm geschrieben habe. Street Hawk wurde von Kritikern gerne als Knight Rider auf zwei Rädern belächelt, nachdem Knight Rider an manchen Stellen bemerkenswert doof ist. Aus heutiger Sicht kommt die Serie um das Supermotorrad Street Hawk erfreulich bodenständig daher und hat gegenüber Knight Rider einige Vorzüge. Jesse Mack ist nicht so machohaft wie Michael Knight, eher ein harmloser Frauenheld, der sich auf angenehm naive, manchmal fast tollpatschige Art gegen den Fahrer von Kid abhebt. Es gibt, das würde ich allerdings auch mittlerweile dementieren, kein so großes Szenenrecycling, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, das ist so typisch für Glenn Larson-Produktion, dass da sehr viel recycelt wurde immer. Es gibt relativ wenig Leerlauffolgen, in denen man sich fragt, warum die Serie eigentlich Street Hawk heißt. Das Motorrad kommt in fast jeder Folge zum Einsatz, während bei Knight Rider einige Ausfälle eben zu verzeichnen waren. Der Soundtrack von Tangerine Dream ist hier auf jeden Fall zu erwähnen. Und die Serie hat eben auch einige Folgen, die richtig Bock machen, wo richtig Action was los ist. Also ich erinnere zum Beispiel an die Folge, da kannst du dich auch schon darauf freuen, das falsche Opfer mit einem Wahnsinns-Showdown in einem, ich weiß nicht genau, ob es eine Eishalle ist oder eine Sporthalle, ein Stadion, das macht richtig Bock. Also da wirst du sicherlich bestimmt mit Spaß haben mit der Folge. Das ist wirklich so die geilste Folge und die macht richtig Bock.
Sehr gut. Nee, wunderbar, wunderbar. Ich freue mich wirklich darauf, da noch weiter den Street Hawk zu erforschen.
Genau.
Und ja, hast du noch was?
Also die Serie, wie gesagt, die kann man auch immer mal wieder schauen in einer Rotation oder halt sich kaufen. Ich weiß gar nicht, ob sie aktuell zu streamen ist. Das könnte ich nochmal nachgucken für die Zuhörer.
Nee, ich glaube, ich habe es nachgeguckt. Das streamt momentan als keiner.
Interessant, ne? Also das finde ja, ich...
Das ist genau der Punkt, dass diese Serien, die wir heute besprechen, die sind eigentlich tot.
Das finde ich auch bedauerlich.
Das ist ganz, ganz traurig.
Nichts gegen Knight Rider oder so, ne? Aber Knight Rider wird immer und immer und immer wieder wiederholt. Warum bringt man nicht stattdessen auch mal eine andere Serie, damit jeder mal auf seine Kosten kommt? Ich finde das sehr unausgewogen.
Also ich hoffe immer noch auf dieses eine Portal, bei dem ich einfach produktionsübergreifend, also studioübergreifend, alle alten Produktionen finde. Mhm. Da hoffe ich immer noch drauf, dass das mal geben wird. Denn Netflix wird es nicht sein. Die bringen nur neues Zeug eigentlich. Oder halt Franchises wie Star Trek. Disney glaube ich nicht, dass sie es machen werden. Ich glaube, da muss man noch etwas anderes kommen. Irgend so ein Classic Streaming Service. Keine Ahnung, wo all das Zeug zu finden ist. Aber
ja, das stimmt. Stimmt.
Vielleicht ist den Leuten einfach auch egal. Die schauen es nicht mehr.
Aber wie gesagt, erste Eindrücke bekommt ihr eigentlich zu fast allen Serien, die wir heute besprechen, bei YouTube. Also entweder gibt's den Vorspann zu sehen oder mal eine Szene draus oder ich glaube, es gibt auch einzelne Folgen teilweise zu sehen.
Teilweise schon, ja.
Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall, um sich mal ein Bild zu machen. Und meistens ist das auch, wie Robert Hofmann immer so schön sagt, so ein fairer Deal. Man weiß eigentlich schon, so nach einer halben Stunde, ist das was für mich oder nicht.
Das stimmt, das stimmt.
Also da gibt's eigentlich keine Mogelpackungen, kann man sagen.
Hast du noch was? Sonst würde ich mal bei mir weitermachen.
Wie gesagt, Street Talk wurde dann eingestellt und ja, da sind wir durch.
Sehr schön. Wurde angestellt und fertig.
Eigentlich doof, ne?
Aber keine Angst, meine Serie, die jetzt kommt, die ist nicht viel länger. Denn ich bring dir jetzt den Ottoman, den Superdetektiv.
Hab schon drauf gewartet. Ja, irgendwas sagt er mir, aber ich habe das, glaube ich, nie so wirklich gutiert. Erzähl mal, was du darüber noch weißt.
Ottoman lief damals, ich meinte auf Pro7. Und hat auch ein total ikonisches Intro. Da siehst du, wie... Erzählt eigentlich schon die Geschichte der Serie. Da siehst du, wie er halt so ein bisschen nerdiger Polizist so einen super coolen Kumpel hat, der leuchtet. Das ist wie so wie so ein Computer-Hologramm, das quasi ihn begleitet und sich in ein Auto verwandeln kann. Und zwar in ein Lamborghini Countach. Mhm. Ja, wer braucht schon Transam, wenn er ein Lamborghini Countach haben kann? Und das ist auch so, das war die Phase da 1983, da kam soeben Tron ins Kino, mhm. was in dem Jahr, ein Jahr zuvor, und die wollten natürlich mit dieser Idee von Tron einfach, naja, die Optik nutzen, vielleicht auch darauf anspielen, durch dieses blaue Schimmern, fiktive Welt, keine Ahnung was, das ist ganz schwierig zu erklären. Und ja, das ist halt dieser Polizist, der Walter Nebischer, der ist Computerprogrammierer für die Polizei und hat da quasi ein eigenes Projekten, Verbrechensbekämpfungssoftware quasi generiert, eine künstliche Intelligenz. Und ja, die begleitet ihn quasi und hilft auf der Verbrecherjagd. Und das ist insofern halt ganz spaßig, weil dieses Hologramm eben kann sich in ein Auto verwandeln, das ist super geil. Und ja, ist halt einfach so eine Show, halt zwischen Action und Science Fiction. Immer wieder witzig ja, es war damals zu dieser Zeit wohl wirklich super innovativ und war für eine Weile eine der teuersten Serien überhaupt. Die hat nämlich, so viel ich weiß, hat eine Episode etwa $1 Million gekostet.
Sieht man ihr das heute noch an?
Ja, eigentlich schon. Also wenn du mal allein schon auf YouTube die Clips anschaust, wie da quasi dieser Countach schön blau leuchtet, wie der Cursor rumfliegt, wie sich quasi Chuck Wagner, er hatte quasi den Computer gespielt, den Ottoman gespielt, wie er da quasi leuchtet, seinem Anzug rumleuchtet. Ja, das sieht schon geil aus irgendwie. Aber klar, es ist 1983, das Ding ist so alt wie ich.
Ja.
Also kann es nicht mehr neu sein. Okay. Aber ey, eine extrem spaßige Sache war das damals. Aber ich kann mich an die Geschichten halt auch nicht mehr richtig gut erinnern, weil das lief schon ewig nicht mehr im TV. Man findet auf YouTube ein wunderbares Making-of. Hast du es gesehen?
Ich gucke hier gerade. Ja. Das scheint aber auf Englisch zu sein, ne?
Ist auf Englisch, genau, ist auf Englisch. Aber es gibt ein wunderbares Making-of auf YouTube, könnt ihr euch mal anschauen. Und die Serie findet man auf einer UK-DVD. Und ich glaube, einige Folgen sollten sogar auf YouTube zu finden sein.
Ja, ja, ein paar Folgen gibt's auf YouTube. Ja, es ist immer interessant bei diesen Serien, wie die Action gealtert ist, ne? Also ich bin ja wirklich so jemand, dem das Visuelle einfach sehr wichtig ist. Und innovativ mit Sicherheit und
Wird aber heute nicht mehr funktionieren, weil die heutige, wir haben jetzt ein ganz anderes Verständnis für Computer, als es noch anno 1983 der Fall war. Damals hat nicht jeder Haushalt hatte einen Computer zu Hause. Es gab keine iPhones. Für die Leute war eine künstliche Intelligenz, was Unfassbares eigentlich. Heute haben wir alle Siri auf dem iPhone oder Alexa zu Hause stehen oder sonst irgend sowas. Und ja, für die damalige Zeit war das der heiße Scheiß. Heute
kann
man es belächeln.
Ja, das ist so. Die Serien, die wir heute so ein bisschen belächeln, teilweise, die waren wahrscheinlich damals wirklich das absolut Neueste, ne? Also KIT wird damals wirklich super modern gewesen sein. Und Ottoman und andere Sachen wahrscheinlich genauso, ne? Also
absolut.
Man darf nicht vergessen, wir sprechen jetzt wirklich über eine Zeit vor fast 40 Jahren. Das ist also wirklich schon sehr, sehr lange her.
Absolut. Wie alt bin ich? 38. Ich bin gleich alt wie die Serie und das fühlt sich an, als wäre es mit tiefstes Mittelalter, aber Nee, das war schon toll. Und ich würde Automan gerne mal wieder komplett sehen. Ich muss mir, glaube ich, auch noch dieses UK-DVD-Set holen.
Ich werde mal berichten, ob ich eine Folge durchhalte.
Ja, bitte mach das. Bitte, bin sehr gespannt.
Gut, jetzt kommen wir zu einer Krimiserie mal wieder. Und das ist, glaube ich, die einzige Serie, die mir jetzt so einfällt, die ich jetzt vorstellen möchte, wo der die Hauptdarstellerin nicht so bekannt ist wie der Partner. Der Partner ist nämlich Danny Aiello, den kennt man aus der Pate 2 oder aus Hudson Hawk. Ja. Übrigens Hudson Hawk, ein sehr schrottig gealterter Film.
Ich finde den so scheiße.
Der ist, also den fand ich damals irgendwie geil, aber es lag, glaube ich, auch ein bisschen daran, weil es eben auch nicht so viel Gutes gab in der Richtung. Die Lady mit dem Colt, Lady Blue, eine Serie, von der man wirklich nichts mehr hört. Alles, was man bei YouTube findet, ist das Intro, das auf jeden Fall Bock auf die Serie macht, was man aber eben vergessen kann, weil man sie nirgends findet. Also selbst irgendwie die Recherchen in den Tiefen des Internets, ich konnte wirklich nichts finden.
Ich habe von der Serie noch nie was gehört und ich glaube, du hast sie erfunden.
Nein. sie ist 85, 86 gedreht worden, 85 ausgestrahlt worden in den USA. Und die Erstausstrahlung war dann 88 auf der ARD.
Okay.
Jamie Rose war übrigens die Tochter eines Unterhaltungskünstlers und war schon mit 5 Jahren im Werbefilm zu sehen. Und dann 1981 bis 84 bekam sie eine Hauptrolle in Falcon Crest. Ansonsten hauptsächlich TV-Filme und Gastauftritte in TV-Serien. Die von der MGM für ABC produzierte Serie wurde nach der Ausstrahlung von insgesamt, ja, von 16 Folgen wurden auch nur 13 ausgestrahlt, wurde sie abgesetzt. Sie trat gegen die zeitgleich ausgestrahlten Serien Cheers, Harrys wundersame Strafgericht und Simon & Simon an und konnte sich in den Einschaltquoten eben nie so richtig durchsetzen. Zudem hatte die Serie wohl auch Probleme wegen der Kritik an übermäßigen Gewaltdarstellungen, wobei ich das nicht wirklich nachvollziehen kann, weil Miami Vice zum Beispiel hat teilweise auch Szenen, die jetzt nicht so wirklich lecker oder toll anzusehen sind. Also kann ich nicht so ganz nachvollziehen, diese Kritik. Vielleicht war es auch einfach so, also ist meine Vermutung jetzt, dass diese Thematik Frau als harte Kämpferin dann noch nicht so richtig anerkannt worden ist. Also ich vermute, dass das eher in diese Richtung gegangen sein könnte, weil wir sprechen über die 80er. Frauen waren damals eigentlich ähnlich wie auch Schwarze relativ wenig wert in der Film- und Serienwelt. Also wir sprechen dann noch über eine sehr, sehr, sehr rückschrittliche Zeit. Also ja, das muss man wirklich sagen. Dieses LGBT und so, was es heute gibt, also da hat man überhaupt noch nicht drüber nachgedacht. Ich glaube, Boy George, nee,
das war weit weg,
ja, ne, mit seiner teilweise etwas femininen Ausstrahlung war da schon echt so ein Einzelfall fast.
Und, absolut.
Also ich könnte mir das halt wirklich vorstellen, dass das eher der Grund gewesen ist. Würde die Serie auf jeden Fall euch trotzdem ans Herz legen, zumindest mal ins Intro reinzuschauen. Vielleicht kennt sie sogar noch der ein oder andere. Ist eine Krimiserie, ist auch mal Action dabei gewesen, also es war schon ein bisschen raueres Pflaster und es ging halt auch so um Drogen, Mord, also es war schon, ja, vielleicht auch einfach für die ARD zu brutal, ich weiß es nicht, keine Ahnung, aber ich würde sie gerne nochmal wieder sehen.
Also das ist, ganz ehrlich, ich glaube, das ist die Serie, von denen du gebracht hast, die ist am, die ging sowas von vergessen, die existiert schon gar nicht mehr. Also es ist echt krass, ich habe es kurz versucht nebenbei zu googeln, aber du findest echt keine, auch im US-Markt habe ich jetzt keine DVD-Box gefunden.
Ja.
Die Show heißt ja im Original Lady Blue. Mhm. Ey, ich finde da wirklich nichts, das ist wohl wirklich nirgends mehr zu sehen, das ist ja traurig.
Das finde ich auch sehr, sehr schade.
Krass. Also wenn noch einer von euch da draußen irgendwie Aufnahmen von die Lady mit dem Colt hat, dann kann er uns doch mal kurz schreiben auf Instagram, da heißen wir Actionfreunde Podcast, wenn es mir recht ist. Schreibt uns bitte an, schreibt uns einen Kommentar irgendwo, wir würden sehr gerne mit euch Kontakt aufnehmen.
Ja, und ich bin übrigens froh zu sagen, dass das wirklich die Serie ist. Also es kommt jetzt keine Serie mehr, die so schwer noch irgendwo zu kriegen ist, bei mir. Also der nächste, also die nächsten Sachen sind dann zumindest minimal leichter zu bekommen.
Ja, das, da gehe ich mit dir einig, zumindest auch bei mir zumindest. Ja.
Was hast du als nächstes?
Ich bringe den Thomas Jefferson Hooker. Kennst du den?
Ach so, TJ Hooker. Ja, natürlich. Natürlich. Ist der nicht für diesen Podcast fast schon wieder zu bekannt?
Ja, ich hab's mir eben auch überlegt. Ich habe mir wirklich überlegt, ist das schon so auf dem Niveau von Knight Rider A-Team Trio mit vier Fäusten bekannt? Und es ist schon grenzwertig, aber ey, ganz ehrlich, ich bin auch der Meinung, das war nicht so populär wie diese 5, 6 anderen Serien, die da eben noch
existieren. Ja, das ist richtig. Das kannte nicht jeder. Es galt halt eher als Krimiserie. Und ja. Ich glaube, dass nicht jeder, der jetzt Actionserien gesehen hat, auch zwangsläufig Krimiserien gesehen hat. Ich finde sie aber auf jeden Fall auch erwähnenswert und allein schon wegen des Darstellers. Und da kannst du wahrscheinlich viel, viel mehr drüber sagen als ich.
Also die TJ Hooker, der Thomas Jefferson Hooker, finde ich großartig, Thomas Jefferson, 1982 bis 86 gedreht, und zwar die Serie produziert von Rick Husky, also nicht von Spelling oder so, das war jemand ganz anders. Mhm. Die Serie hat William Shatner aus der Versenkung geholt, der gute Captain Kirk damals hatte sich vielleicht noch mit den Star Trek Filmen über Wasser halten können, aber konnte hier wieder für 4 Jahre ein sehr geregeltes Einkommen genießen. An seiner Seite agierten Adrian Smet als den wunderschönen jungen Polizisten Romano. Die Heather Locklear war mit dabei als die junge Polizistin, ach, wie hieß denn noch gleich, Susan irgendwas, keine Ahnung. Und James Darren, den Sänger James Darren konnten sie später auch noch gewinnen. Tolles Vierergespann. Mhm. Es ist eine Serie, eine eher... Das ist nicht die ganz leichte Unterhaltung wie beim A-Team oder bei Knight Rider. Mhm. Das ist stellenweise ein bisschen härter. Da geht auch mal ein Massenmörder rum und tötet Menschen. Da kommt aber auch gleichzeitig mal ein Affe vor. Und ich habe gerade gestern eine Folge in Vorbereitung für den Podcast, habe ich irgendeine DVD von, Staffel 1, 2 als Box zu Hause, habe irgendeine Folge eingelegt, und die haben doch tatsächlich einen Gorilla in der Episode gehabt, der natürlich auch irgendwie mitgeholfen hat, die Bösen zu fangen. Und da habe ich mich schon an den Kopf gefasst, muss ich sagen. Ich muss aber sagen, dass man William Shatner auch ein bisschen nachsagt, der ist in Stuntarbeit nicht gut, der verzichtet darauf permanent. Muss aber sagen, er hat mich bei den 2 Folgen, die ich gestern gesehen habe, schon ziemlich überzeugt. Das war schon gut.
Welche waren das? Weißt du das noch?
Ja, eben das mit dem Affen und die danach. Aber ich habe schon vergessen, warum es bei der anderen ging. Ich habe es wirklich schon vergessen. Auch um einen Lauf, da wollte sie irgendwann einen Lauf machen, einen Polizistenlauf.
Ja.
Und hey, keine Ahnung, wie die geheißen haben. Diese Serien sind ja sehr locker zu konsumieren.
Ja.
Da setzt dich nicht danach, da gehst du danach nicht in ein Forum und schreibst über irgendeine eine tiefen psychologische Abhandlung über Folge 1.15, mhm, sondern du konsumierst die kurz weg. Und dafür war TJ Hooker wirklich, wirklich gut. Ich finde es immer noch sehr unterhaltsam. Mhm. Shatner hat gut gespielt, der ganze Cast war super. Natürlich hat man eine hübsche Blonde reingepackt. Du hast den Adrian Smet, der sich gefühlt in jeder Episode einmal seinen freien Oberkörper zeigen darf, weil er einfach so ein geiler Stecher ist. Und du hast halt, ich finde, Romano und Hooker sind einfach ein cooles Team. Ja. Den schaue ich gerne zu, es macht Spaß. Das ist halt einfach, ist ein gutes Ding. Du hattest coole Gaststars damals. Leonard Nimoy, klar, wo Shatner ist, ist auch Nimoy mal Spock, war zu sehen, durfte dann auch mal Regie führen. Sharon Stone hat man mitgemacht. Richard Hatch von Battlestar Galactica, Tori Spelling war mit dabei. David Caruso war mit dabei. Das ist schon eine ganz ordentliche Serie gewesen.
Auf jeden Fall.
Wie ich gelesen habe, haben die auch eines Tages die Location gewechselt. Mhm. Ich kann es nicht mehr genau bestätigen, also die Serie scheint irgendwo in Los Angeles zu spielen. Obwohl, das ist nicht das LAPD, das du siehst, das ist LCPD.
Okay.
Heißt vielleicht Los Angeles City Police Department, keine Ahnung. Und irgendwann wurde diese Geschichte nach Chicago verlegt, wenn es mir recht ist. Und weil das den Leuten nicht gepasst hat, ging es zurück nach Kalifornien.
James Darren hat übrigens auch als Gast da angefangen. Ich glaube, die Folge heißt König der Rennpiste.
Na, du bist aber der Experte. Na, siehst du, danke. Und James Darren ist mir sowieso, der ist mir ganz, ganz lieb. Mhm. Der hat bei Star Trek Deep Space Nine, hat der später gegen Ende der Serie, in den letzten 1,5 Staffeln, eine richtig geile Rolle auf den Leib geschrieben bekommen, nämlich als Hologramm. Mhm. Als Vic Fontaine, der quasi in so einem Holodeck lebt und die Hauptdarsteller gehen eben zu ihm und besprechen da ihre Probleme, die sie haben. Und er singt permanent alte Swing-Lieder. Es ist großartig, James Darren. Und ja, die Serie, ich habe immer gedacht, da kommt mal noch ein Kinofilm. Ich glaube, in Charlie's Angels, Teil 1 oder 2, gab es auch eine Anspielung ja. auf einen existierenden, in diesem Serienkontext existierenden Kinofilm. Und ich hätte ihn gerne gesehen, ehrlich gesagt.
Ich bin mir ganz sicher, aber ich glaube, es war sogar in Charlie's Angels 2 ein furchtbar grottiger Film. Also so ja, schlechte Effekte.
Ich muss mir die Charlie's Angels, ich habe mir die extra vor ein paar Wochen mal wieder geholt, ja. ich muss die mal wieder sehen.
Einfach nur, der erste ging noch, der zweite hat wirklich fast nur CGI. Also ganz grauenvoll. Also da kann ich mir auch ein Computerspiel angucken. aber zu TJ Hooker habe ich noch was zu sagen. Und zwar, gerne, ja. also ich fand die Serie auch nicht schlecht. Und vor allem gerade mit Corrigan, der da noch dazu kommt und der Figur von Heather Locklear, die dann auch auf die Straße mitgeht, ja. wird das Ganze dann auch Action betont da, gibt auch öfter mal eine Verfolgungsjagd, Explosionen. Also es ist schon eine recht actionreiche Show eigentlich. Und trotzdem, ja. im Vergleich zu Knight Rider oder zu anderen Serien, bodenständig. Also sie sind nicht so die Überhelden. Das Einzige, was ein bisschen übertrieben ist, Hooker spielt wirklich den aufrechtesten Cop, den man sich vorstellen kann. Also es wäre toll, wenn es sowas wirklich gibt, aber ne, der ist wirklich sowas von gerade aber auch super sympathisch. Aber es gibt auch wirklich Folgen, die wirklich auch tiefer gehen. Ich erinnere da zum Beispiel an die Folge, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, Zweiter Anlauf, wo er den Mörder seines Partners verfolgt. Oder die Folge Lust zu überleben, wo Romano angeschossen wird und dann Angst bekommt, weiterzumachen. Oder es gibt eine Folge, wo zum Beispiel Hooker schwere Vorwürfe gemacht werden, weil eine Geisel schwer verletzt wird auf der Flucht und man ihm sagt, du hättest anders fahren können, ihn nicht so verfolgen können oder so. Und ja, ich würde schon sagen, da gibt's schon gibt einerseits diese Fälle der Woche und andererseits gibt's eben auch wirklich Geschichten, die auch wirklich ein bisschen deeper gehen und die auch wirklich auch heute noch berühren, würde ich es mal sagen.
Also in einer Folge, die ich gestern gesehen habe, war eben auch so eine, ich glaube so eine Psychologin war da vor Ort und hat dem Hooker über die Schulter geschaut, wie er quasi die jungen Polizisten ausbildet und wie er quasi einen Würgegriff zeigt,
ja.
mit dem er die Gegner ausnocken kann. Und die Frau fand das fürchterlich, denn da könnte ja jemand sterben dabei und so weiter und so fort. Und ich finde es spannend, wie da quasi auch noch so eine gesellschaftliche Kritik an der Polizei reinkommt, welche dann von Hooker wohl immer wieder mal quasi dementiert wird und quasi in Schutz genommen wird. Wir müssen das machen, wir müssen die Polizisten schützen, ja. denn die Polizisten schützen ja ständig sie.
Ich bin gerade am Überlegen, war das die Folge mit Fran, wo er jemanden jagt, der Fran verletzt hat, seine Ex-Frau? War das nee. Die?
Nee.
Okay. Nee. Die gibt's auch. Also,
das ist mein Problem, wenn ich kann mir diese Folgen einfach schlecht auseinanderhalten.
Okay. Ja, es kommt drauf an. Es gibt halt, also wenn Folgen irgendwie besondere Action haben oder besondere Stories oder so, dann kann ich sie ganz gut auseinanderhalten.
Ja, aber dann müssen sie ganz speziell gut sein. Ja. Da müssen sie was ganz Spezielles haben. Was irgendwie, wie vorhin bei Starsky & Hutch, wo quasi Hutch unter Drogen gesetzt wird.
Hattest du den Pilotfilm dir auch angeschaut, das Mörderduo?
Das war mit dem Killer, mit dem Killer, oder? Mit dem Killer, der in Los Angeles
killt. Ja, so ein Duo sogar.
Die killen junge Frauen, oder?
Ja, es kann sein.
Ja, den habe ich mir, aber ist schon länger.
Der war aber auf Englisch, ne? Oder haben sie den auf Deutsch?
Nee, es war glaube ich nur auf Englisch mit Untertitel, glaube ich.
Ja, interessant ist, ich habe mich immer gefragt, also im Vorspann gibt es ja diese Szene, wo Hooker und Romano im Polizeiauto sind und hinter ihnen brennt es so. Und ich habe immer gedacht, welche Folge war das? Und das war die Folge Vergeltung, die übrigens ein sehr, sehr geiles Opening hat, das dann aber dem Ganzen nicht mehr so ganz gerecht wird. Also das Opening ist extrem geil von Vergeltung, falls du die mal irgendwann erwischt.
Alles klar.
Welche Folgennummern bist du ungefähr? Weißt du das?
Ich habe einfach eine Disc genommen aus der Box, aus der Mitte reingelegt, um mich zu überraschen und ab.
Ja.
Das ist auch Vorbereitung, oder?
Ja, auf jeden Fall. Aber wie gesagt...
Einfach irgendwo aus der Mitte was rausfischen. Ich habe nur Staffel 1 und 2. Ich glaube, es gibt im deutschen Raum nur 1 und 2, wenn es mir recht ist. Es gibt eine Komplettbox. Aber ich glaube, die ist auf englischsprachig only, wenn es
mir. Ah, das ist auf jeden Fall ärgerlich, finde ich. Finde ich auch. Also, das hat man ja leider sehr häufig.
Ja.
Ich habe viele
das
Folgen,
schon.
Also ich habe die meisten Folgen gesehen, weil die liefen ja dann irgendwann mal irgendwie auf anderen Sendern oder mal auf Premiere oder so. Hab mir auch einige aufgenommen, aber ja, das ist schon ein bisschen schade. Sind nicht alle Folgen gut, aber sind schon echt gute
dabei. Ja,
ich hab
schon gern komplett.
Ja.
Ein Colt für alle Fälle, sind ja auch nur Staffel 1 und 2 erschienen.
Ja.
Und das ist schon sehr schade. Aber naja.
Ja, das stimmt.
Kann man nichts machen. Dann gebe ich mal wieder zurück an den Michael. Da bin ich mal gespannt, was da jetzt noch kommt.
Crazy Like a Fox heißt das jetzt. Oder in Deutsch die Fälle des Harry Fox. Ja, ich komme mal wieder auf meine Anfangsfernsehzeit zurück, wenn man kein Kabelfernsehen hatte. Also das gab's mal wirklich. Also lange vor Streaming und so weiter. Und da gab es halt nur ZDF, erstes und ich glaube dritte. Und das war's dann schon. Und da gab's in ZDF, glaube ich, so Rotations. Da lief mal Hart aber herzlich, dann lief mal Trio mit vier Fäusten, ein Colt für alle Fälle. Und dann gab's noch eine Serie, die Fälle des Harry Fox. Und
nie davon gehört.
Eine ja recht amüsante Show. Das Intro ist so von wegen, dass der Vater den Sohn anruft. Sohn, ich brauche deine Hilfe. Und der Sohn sagt ihm erstmal, du vergisst, dass ich Rechtsanwalt bist. Du bist der Privatdetektiv. Du sollst mich nur schnell wohin fahren. Sei nett, Sohn. Und er zieht seinen Sohn samt seiner Familie dann immer in ziemlich krasse Sachen rein. Nimmt es auch mit dem Gesetz nicht ganz so genau. Und das Ganze ist von 84 bis 86 gedreht. 35 Episoden plus ein Fernsehfilm. Jack Warden erhielt für seine Rolle als Privatdetektiv übrigens eine Emmy-Nominierung. Und er war bekannt aus Die 12 Geschworenen, Die Unbestechlichen und der Serie Auf der Flucht. Gewann in den 20ern übrigens 13 Kämpfe im Boxen und war später auch am Broadway. Also ist schon auch ein Schwergewicht. Und auch John Rubinstein, der den Sohn spielt, auch sehr sympathisch, kommt vom Theater. Hat nach seinem Debüt in der Fernsehserie Dragnet 1967 bereits 140 Mal vor der Kamera gestanden. Und war unter anderem auch bei Star Trek Enterprise zu sehen, 2002, 2004. Oder bei Angel, Jäger der Finsternis. Und ja, die Fälle des Harry Fox ist wohl mit sein bekanntestes auch. Und dann gibt's eben noch die Penny Pizer. Sie spielt die sympathische Cindy, nämlich die Frau von dem Sohn. Sie wuchs übrigens in Boston auf. Besuchte 73 das Emerson College. Ihr Vater, der Politiker Peter A. Pizer, war Ende der 70er und Anfang der 80er Kongressabgeordneter im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Also auch kein Unbekannter. Bekannt wurde sie übrigens in den 80ern neben dieser Rolle zum Beispiel durch Unter der Sonne Kaliforniens, die Tony Randall Show, Reich und Arm. Und in der Kurzserie Die Blauen und die Grauen spielte sie die Rolle der Emma Geiser, 82. Ansonsten war sie eben für viele, viele Gastrollen bekannt. Der unglaubliche Hulk, Knight Rider, das A-Team, ein Colt für alle Fälle, MacGyver, Zurück in die Vergangenheit, L.A. Law und Eine himmlische Familie zum Beispiel. Neben ihrer Arbeit für das Fernsehen wirkte sie in den Filmen Die Unbestechlichen mit, an der Seite von Peter Falk und Alan Arkin, in einen Rabbi im Wilden Westen. Ich glaube, mit Harrison Ford ist der. Und ja, sie führte dann auch Interviews mit Clint Eastwood, Billy Crystal, Dom DeLuise, Terry Gibbs und einigen anderen. Die Dokumentation, für die sie auch das Drehbuch schrieb und bei der sie Regie führte, porträtiert übrigens die Trompeterlegende Jack Sheldon und zeigt neue Aufnahmen des Jazzmusikers. Also sie hat auch andere Sachen noch gemacht. Und sie war wohl oder ist mit dem eher konservativen Radiomoderator Doug McIntyre verheiratet. Aus ihrer früheren Ehe mit dem Schauspieler James Carroll Jordan hat sie einen Sohn. Und wie gesagt, so hier, also die bekanntesten Filmrollen sind wohl die Unbestechlichen, Zwei in Teufelsküche. Ja, und wie gesagt, Trying to Get Good, The Jazz Odyssey of Jack Sheldon. Und ja, die Serie ist eine recht amüsante Nummer. Bisschen Comedy, also sie ist bei Wikipedia sogar als Comedy-Krimiserie gelistet. Gibt auch mal ein bisschen Action und ist auf jeden Fall eine ziemlich unterhaltsame Nummer. Teilweise ein bisschen skurril auch und eine Sache, die man sich ganz gut angucken kann, wenn man sie denn gucken könnte, weil aktuell finde ich jetzt hier nichts DVD-mäßig und es läuft zurzeit auch nicht im TV. Ein Tipp übrigens nochmal für jemanden, der einfach mal nachgucken möchte, ob eine Serie aktuell im TV läuft oder sie sich vielleicht auch wünschen möchte. Wunschliste.de ist da eine ganz gute Adresse noch.
Und fernsehserien.de, da findet ihr, ob es TV-Termine für eine Fernsehserie oder sonstige Show noch gibt oder gerade gibt.
Und was ich noch viel geiler finde, auch rückwirkend, weil nur darüber kann man dann zum Beispiel auch nachgucken, wie das denn damals war zum Beispiel.
Ja.
Ganz kurz, das A-Team zum Beispiel, wurden ja nur einzelne Folgen damals gezeigt, falsche Reihenfolge und so. Ne? Und das wüsste man alles nicht, wenn man diese Fernsehserien.de-Seite nicht hätte.
Richtig, ist großartig. Und ich sehe gerade, dass die Fälle des Harry Fox, das lief zum letzten Mal im 2006 auf Premiere.
Mhm.
Das ist schon verdammt lange her. Das ist aber schon schade.
Ja, auf jeden Fall.
So schade. So schade.
Ist wie gesagt eine super sympathische Nummer. Toll besetzt, toll synchronisiert und es ist wirklich sehr, sehr schade, dass es das im Moment nicht gibt. Aber wie gesagt, es gibt ja so einige Serien, die man relativ schwer irgendwo noch bekommen kann.
Es gibt ja auch keine DVD-Box oder sonst was. Ich habe gerade nachgeschaut. Ich habe davon noch nie gehört.
Das ist ja auch das, was teilweise ein bisschen skurril ist. Einerseits wird es verfolgt, wenn man es irgendwo online stellt, aber teilweise ist es ja gar nicht zu bekommen anders.
Ne? Das ist schon krass, oder?
Ja.
Gebt uns das Zeug doch einfach.
Ja.
Und da hoffe ich immer, so eine Firma wie Turbine kommt und sagt, ja, jetzt bringen wir das raus, fertig.
Ja.
Als Turbine Parker Lewis auf den Markt gebracht hat, da habe ich ja gejubelt wie ein kleines Kind. He?
Ja.
Und ich bin immer noch stolz, habe ich diese Blu-ray. Du hast alle drei Staffeln Parker Lewis auf zwei Blu-ray-Discs. Das musst du dir mal geben.
Das ist schon großartig. Also einzelne Folgen von Harry Fox findet man tatsächlich bei YouTube auf Deutsch sogar.
Ah, okay, schön. Okay, immer zumindest mal etwas. Zumindest etwas.
Sehr, sehr
schön. Cool.
Und ist ja auch nichts Fatales dran, wenn man es eh nicht kaufen kann.
Ich finde eigentlich auch nicht, aber ja, wir sind ja keine Anwälte, das wissen wir ja mittlerweile. Wir haben ja keine Ahnung von Recht und so weiter und so fort.
Nee, aber das ist zum Beispiel ein Tipp, wenn man jetzt wirklich Sachen hat, die man jetzt wirklich gar nirgends mehr findet. Bei YouTube findet man doch noch so manches. Man weiß nicht genau, ob es so bleiben wird, weil es gibt ja jetzt diesen Upload-Filter und so weiter, aber ja.
Ja.
Die Möglichkeit gibt's auf jeden Fall. Ich sehe zum Beispiel hier auch Sledgehammer, gibt's da mal eine Folge zu sehen.
Ah, ja, das ist auch toll, ja.
Ja.
Sehr schön.
Und alte Shows, auch manchmal interessant.
Weißt du, was ich auf YouTube wirklich lieb? Alte Werbeblöcke. Wenn du dir mal so 1992 ProSieben Werbung anschaust, der neue Seat Ibiza, und du weißt ganz genau, die Autos gibt seit x Jahren, habe ich keinen von denen mehr gesehen, das ist so krass.
Das ist auch das, was ich auch cool finde, wenn man so eine Folge einfach für zwei guckt oder irgendwie so eine amerikanische Serie oder so. Die fahren da wirklich noch mit Karren rum. Wüsste man wahrscheinlich sonst gar nicht, dass es die mal gab.
Ja.
Also wenn ich so an Matulas erstes Dienstauto denke oder so, da denkst du doch heutzutage echt, oh je, das wäre wahrscheinlich heute kleiner als ein Twingo so ungefähr, ne? Also schlechter als ein Twingo. Eher schon Richtung Trabi.
Das nennt man Kult.
Ja.
Kult.
Ja.
Soll ich weitermachen?
Aber doch.
Denn das, was jetzt kommt, ich glaube, das ist auch Kult.
Mhm.
Und zwar, da habe ich mir jetzt auch überlegt, passt das hier rein oder nicht? Denn eigentlich ist das fast schon zu erfolgreich und zu gut und zu bekannt. Aber ich habe dann doch bemerken müssen, nein, das kennt jetzt doch nicht jeder. Und zwar, meine Nummer 2 ist, ein Duke kommt selten allein. Da kennst du, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, natürlich. Der Michael, das ist nicht der Cinefreak, das ist der Serienfreak. Ich erwarte, dass du dich im Forum umbenennst.
Habe ich damals auch auch gerne geguckt, ist allerdings sehr, sehr schlecht gealtert.
Also, das war übrigens meine erste TV-Serie ever.
Ja.
Und zwar lief das so, ich war im Kindergarten und mein bester Freund damals, der Matthias, der hat so mir erzählt, hey, da gibt's die beiden Typen auf Sat.1, keine Ahnung, oder Sender gesagt, genannt hat, und die fahren mit so einem geilen orangen Auto, ich weiß nicht, ob er geil gesagt hat, aber yeah, ich sage jetzt geil, oranges Auto, und die machen immer Scheiß, ich weiß nur, ob er Scheiß gesagt hat, ey, keine Ahnung, was er gesagt hat, er hat mich darauf hingewiesen, dass es diese Serie gibt,
yeah,
und ich habe dann meine Eltern beschwichtigt, dass ich das sehen darf, und mein Vater hat da freudig erregt gesagt, du, schauen wir mal. Und so habe ich Bekanntschaft gemacht mit Bo und Luke Duke.
Ja.
Und wow.
19 Uhr, das, ne? 19 Uhr bei Sat.1.
Ja, yeah. Und bei Sat.1 war es immer so, die haben dann immer, wenn, ich glaube, wenn Werbung gekommen ist, dann ist, ich bin nicht mehr sicher, ob ich es noch richtig weiß, da kam immer von rechts unten der Dodge Charger ins Bild und die, okay, Sat.1 Bälle sind runtergefallen oder so. Weißt du das noch?
Weiß ich gar nicht mehr so genau, aber eine Frage habe ich mal.
Ja?
Ging's dir eher steil, wenn das Auto gesprungen ist, oder eher, wenn Catherine Bach im Bild war?
Nein, das ist nicht mehr die Catherine Bach, wenn ich dieses Auto sehen kann, ganz ehrlich.
Oh, ich finde, die ist ja schon ziemlich heiß.
Nee, ich war 5, 6 Jahre alt, ich habe wirklich nur ans Auto gedacht, und auch heute, dieses Auto, dieser Dodge Charger, das hat sich halt als Kind so dermaßen eingeprägt. Und unser guter Freund Sergei sagt immer, ich bin ein Autofreak. Ich habe keine Ahnung von Autos. Ich weiß nichts. Ich kann fahren. Mehr kann ich nicht. Ich, okay, ich kann Öl reinmachen, ich kann Wasser reinmachen, aber ich kann sonst nichts am Auto.
Ja.
Aber dieser Dodge Charger, das ist für mich so eine Erinnerung. Wenn ich den sehe, werde ich nostalgisch.
Hm.
Und ich war vor einigen Jahren mit meiner Freundin in Kalifornien. Und dann haben wir die Warner Brothers Movie Tour gemacht.
Mhm.
Und dann kommst du irgendwann in die große Warner Brothers Garage. Und das erste, was du siehst, ist ein oranger Dodge Charger, der dich anschaut.
Ui.
Und ich stand vor dem General Lee und hab mir fast in die Hosen gemacht.
Mhm.
Meine Freundin hat nicht verstanden, was ich da für eine Verbindung mit diesem Auto hab. Sie haben übrigens die Südstaaten-Flagge abmontiert, die ist nicht mehr drauf.
Mhm.
Und aber was denn das Auto? Ey, das ist so ein ikonisches Teil.
Mhm.
Um was geht's eigentlich? Die Cousins Bo und Luke, die leben in Hazard County.
Mhm.
Das scheint irgendwo in der Ministadt in, wo sind die eigentlich genau? Sind die in Kentucky oder so? Keine Ahnung.
Ich weiß gar nicht, ob es das wirklich gibt oder ob das eine fiktive Stadt ist. Habe ich nie nachgeschaut.
Es ist fiktiv. Es ist ganz klar fiktiv, aber ich weiß gar nicht genau, wo, in welchem Staat das spielen soll. Ich weiß, die erste Staffel wurde in Georgia gedreht.
Mhm.
Das ist halt so Südstaaten-Charme. Da geht's um schwarz gebrannten Alkohol. Mhm. Die beiden Cousins, die sind permanent auf der Flucht vom Sheriff Roscoe P. Coltrane.
P. Coltrane, ja.
Roscoe P. Coltrane, der versucht, die beiden zur Strecke zu bringen. Im Ort gibt's den Bürgermeister, was immer er ist, Boss Hawk,
ja,
der hier quasi alles Kriminelle läuft über ihn.
Ekel Alfred der Staaten sozusagen.
Genau, richtig. Unterstützt werden die beiden von der super süßen Cousine Daisy,
ja,
die zuerst in einem gelben Dodge Challenger rumfährt und später in einem weißen Jeep, der nur halb so cool war. Und natürlich dem Überonkel aller Zeiten, Onkel Jesse Duke.
Ja.
Und ich weiß noch, ich habe damals um 2000 rum, das lief ja fast nicht mehr im TV. Und dann habe ich mal irgendwie ins Rad gesehen, in einem Magazin, ich weiß nicht mehr, wie das ging, oder schon auf einer der ganz frühen Websites, der Duke of Hazard Website, deutsche Website, da hat mir tatsächlich einer angeboten, dass er mir für 20 Mark, war es noch Mark, keine Ahnung, ein paar Folgen auf Video kopiert.
Mm.
Und die habe ich mir geholt. Da hat mir dann ein paar Folgen kopiert, ja, und ich habe dann, ja, ich war etwa 15, 16 noch Freude damit gehabt.
Damals wusste man das ja noch nicht, dass man da später so rankommt.
Ja, aber heute ist es schon wieder ein bisschen schwieriger. Jedenfalls gab es dann DVD-Boxen dazu.
Ja.
Ich habe dann im 2006, 2007 rum Staffel 1 und 2 auf DVD geholt.
Mhm.
Und mein Fazit ist, ach du Scheiße, ist das schlecht gealtert. Hey.
Ist es.
Und ich meine nicht die Qualität des Bildes oder des Tons. Nein, das ist schon grenzwertig doof.
Das ist wirklich also das, schon, das, also man sagt bei 80er Jahren Serien schon Trash, aber da würde ich sagen, trifft es zu. Also gerade auch,
ja, es ist,
gerade
ja.
auch was die Geschichten angeht, gerade was die Bad Guys angeht, also eine richtige Bedrohung in dem Sinne gibt's eigentlich nie, kann man sagen.
Nein.
Das ist eigentlich alles schon sehr, sehr kindlich gemacht. Ich weiß nicht, ob die Serie ab 6 freigegeben ist. Ich weiß
es nicht genau. Ich glaube schon. Es muss fast.
Und
was man noch ja. sagen kann, also die Hauptdarsteller waren John Schneider, den kannte man oder kennt man noch als Clark Kents Vater in Smallville.
Okay. Und
in Smallville gab es sogar eine kurze Duke-Wiederauferstehung, denn Tom Wopat, der Luke Duke gespielt hat, tauchte auch in Smallville auf. Mhm. Mit einem blauen, ich glaube, es war ein blauer Dodge Charger, und dann sind die beiden noch eine Runde durch die Gegend gebrettert.
Okay, warum muss das denn ein blauer sein und kein roter?
Du, keine Ahnung, es war halt so. Aber kommt auf YouTube, findest du auf jeden Fall einen Clip. Aha. Und dann eben Tom Wopat hat die zweite Hauptrolle inne. Denver Pyle war mittlerweile verstorben. Onkel Jesse, Catherine Bach, die Dame mit den längsten Beinen der 80er und 70er Jahre. James Best als Roscoe P. Coltrane, der vor etwa 3-4 Jahren leider erst verstorben ist. Der war auf Facebook noch sehr aktiv, hat auch Bilder gemalt und so weiter. Ich glaube, das war ganz ein cooler Typ. Sorrel Book hat Boss Hogg gespielt. Ja, worum ging's eigentlich? Es ging darum, dass immer irgendein, da kommt Immobilienheini will ihn die Farm wegnehmen oder sonst irgendeine Bedrohung, die aber eigentlich keine ist, kommt in den Ort. Und die Bedrohung kann permanent nur gelöst werden mit einem schnellen Auto, das über Dinge rüberspringt.
Also Spannung das, ist da nicht wirklich. Manchmal es ist es ganz witzig. Daisy ist schon ein optisches Highlight, finde ich. Aber ansonsten ist da nicht mehr so viel. Und vielleicht haben das die Knight Rider-Produzenten damals dann auch gedacht in den 80ern. Und diese etwas böse Anspielung auf die Dukes gemacht in der einen Knight Rider-Folge.
Das war aber eine gute Anspielung. Also da konnte ich nicht mal böse sein. Das,
ja, aber also das ist schon, ich weiß nicht genau, irgendwo hatte ich das als Dokumentation oder hatte ich das bei Knight Rider, dass das eigentlich schon sehr offensichtlich ist, dass so nach dem Motto, wir sind größer als ihr oder so. Das war schon.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, ein Duke kommt selten allein, ist wirklich ein Kind der 70er, 80er und das kann man zwischendurch mal eine Folge von gucken, aber ich glaube, das ist noch schwieriger zu bingen als das A-Team oder so.
Oh, brutal. Das kann ich nicht widersprechen. Das ist natürlich auch im Zuge von den Bandit-Filmen entstanden. Das merkt man auch. Das ist dieses Flair von, wir müssen zwei Typen, die von der Polizei permanent auf der Flucht sind, aber gleichzeitig gibt's ja gar keinen Grund, um auf der Flucht zu sein. Also, es ist teilweise fast schon grenzdebil, muss man ganz klar sagen. Aber die Serie hat eben, was sie hatte, die Stunts waren toll. Das hat dich völlig abgeholt. Irgendwann kamen aber auch Modelle zum Einsatz, mein Freund. Da würdest du die Wand hochgehen, ich sag's dir.
Echt?
Ja, ich hab ein paar Folgen gesehen, auch von den Staffeln, was 5, 6, 7 irgendwas. Und nicht so gute Modellarbeit gab's dann irgendwann zu sehen. Aber naja,
weißt, war
aber
auch der halt, Start. Halt, halt. Weißt du zufällig, bei den echten Stunts haben die das ähnlich wie bei Knight Rider gemacht, dass die da quasi so ein Buggy oder sowas drunter gepackt haben, oder war das anders möglich? Weil die Landung ist doch verdammt hart gewesen eigentlich.
Ja, also ganz ehrlich, ich bin nicht hundertprozentig sicher. Das war ja noch ein paar Jahre zuvor.
Ja.
Die Serie wurde gedreht von 79 bis 85 und ich habe mal ein Bild gesehen von einem Sattelschlepper, zweireihig, voller zerbeulter Dodge Chargers. Also ich bin nicht ganz sicher, ob da einfach auch das Buggy-Prinzip funktioniert hat oder ob die wirklich ein Auto nach dem anderen geschrottet haben.
Ist ja auch für die Stuntmen ganz schön heftig gewesen. Also für die Stunt-Leute. Also
was ich meine zu wissen, unter Stunt-Leuten ist diese Serie hoch angesehen,
okay,
weil da halt wirklich geile Arbeit gemacht werden konnte.
Ja. Und ist halt nur schlecht gealtert, das stimmt wohl.
Es ist halt einfach storytechnisch unter aller Kanone, das kannst du dir kaum noch anschauen. Es ist wirklich grenzdebiler Humor stellenweise, aber es hat eine grundsympathische Ausstrahlung.
Ja.
Das sind also auch die Bösewichter, die sind ja gar nicht wirklich böse, sind einfach nur ein bisschen komisch. Ja, und das war der Startschuss wohl für viele, viele Hollywood-Darsteller, die hatten mal einen ihrer ersten Auftritte bei Dukes of Hazzard. Ich denke es gerade an Jonathan Frakes, der später bei Star Trek Commander Riker gespielt hat da einer seiner ersten Auftritte gehabt. Und sonst, ja, Mir fallen gerade gar keine anderen mehr ein. Oh doch, Simon McGorkindale, der war auch mit dabei, wenn ich recht habe.
Okay.
Also, ja. Und was noch spannend war, ich weiß noch, ich glaube auch Sat.1 hat die Serie in einer ganz komischen Ausstrahlung gebracht.
Okay.
Bin nicht mehr ganz sicher. Und ich will mit meinem Vater damals 1989 rum Dukes of Hazzard schauen, also Duke of Hazzard anschauen. Und da waren plötzlich andere Hauptdarsteller.
Oh.
Weißt du das noch?
Nee.
Ah, das ist schön, da kann ich dir mal was erzählen.
Da weiß ich nichts von, dass sie da sogar die Darsteller umbesetzt haben.
Hey, das war so, die Serie lief in den USA ziemlich erfolgreich.
Doch, irgendwas war da. Irgendwas war
und da. Dann war es so, dass es gab dann Vertragsschwierigkeiten und John Schneider und Tom Wopat haben gesagt, wir hätten gern ein bisschen mehr Geld.
Ja.
Und die Produzenten sagten, nein, denn ihr seid ja gar nicht so wichtig. Das Einzige, was wichtig ist an der Serie, ist das Auto und mit euch können wir machen, was wir wollen.
Schon sehr arrogant. Also
wurden die beiden spontan ersetzt durch ihre Cousins, durch Coy und Vance Duke.
Super.
Und die beiden Cousins waren natürlich auch blond und brünett und wurden auch hatten auch das gleiche Hemd, die gleichen Hemden an, aber waren halt nicht die gleichen.
Ja.
Das Krasse war, die Ratings fielen in den USA direkt in den Keller.
Ja.
Und es gab, die haben dann wirklich, die Prozent gesagt, okay, wir müssten die beiden anderen zurückholen. Mhm. Zum Glück waren die noch verfügbar. Und haben gesagt, ja, wir kommen zurück für Kohle. Und dann gab es wirklich dieses Handover, als Coy und Vance, Bo und Luke quasi den Schlüssel zum Auto wiedergaben. Und okay. Ja, das war eigentlich großartig, oder? Ja. Findest du was auf YouTube?
Ja, wie gesagt, also das ist halt das Problem, dass man manche Serien wirklich so aus der noch mit der Naivität von damals sehen muss und also selbst bei Knight Rider ist es teilweise schwierig oder beim A-Team oder so. Da gibt's auch immer nur einzelne Folgen, die mir ganz gut immer noch gefallen. Es ist wirklich so, vieles ist halt leider schlecht gealtert, muss man leider sagen, ne? Aber es ist halt so.
Aber bei A-Team und Knight Rider breche ich schon eine Lanze. Ich finde, beide Serien leben durch. Was machen Knight Rider und A-Team besser als die Serien, die wir heute erwähnt haben? Die haben vielleicht, gut, Knight Rider hat das Auto. Das ist der Science-Fiction-Aspekt. Plus den familiären Aspekt. Michael, Devon, Bonnie.
Das holt dich schon ab.
Das A-Team lebt für mich auch durch diese vier völlig überzeichneten Charaktere, die komplett verschieden zueinander stehen.
Ja, aber da ist es teilweise wirklich so, manche Folgen sind immer noch gut.
Ja.
Und manche eben nicht. Und in einem anderen Podcast hatte ich das gehört, und das würde ich wahrscheinlich auch so unterschreiben. Es hängt zum Beispiel beim A-Team oft mit dem mit den Sprüchen oder dem Charakter von Murdoch auch ab. Manchmal ist er total lustig und manchmal ist er einfach nur doof.
Also ich werde mich beim A-Team immer an den Taxi-Krieg erinnern. Weißt du noch, als die beiden Taxi-Unternehmen sich bekämpft haben zum Beispiel.
Ja.
Das fand ich toll. Und da hätte ich gerade Bock, das zu schauen, merke ich gerade. Aber klar, beim A-Team gab es eine typische eine Schablone für jede Folge. Jede Folge lief eigentlich genau gleich.
Ja, das ist so.
Oder?
Das ist so.
Und das haben sie ganz, ganz selten aufgebrochen. Und wenn das waren so Spezialepisoden, dann ging es nach Vietnam zurück zum Beispiel oder sowas.
Ja.
Aber normalerweise ging es darum, der Klient versucht, das A-Team zu kontaktieren, Kontaktaufnahme, zuerst zeigt dem das A-Team den Bösewichten mal, wo der Hammer hängt.
Ja.
Der Bösewicht schlägt zurück und am Schluss übernimmt das A-Team und gewinnt. War, konntest du für praktisch 90% mindestens aller Episoden so anwenden.
Ja.
Bei den Dukes weiß ich es nicht mehr so ganz genau, ehrlich gesagt. Das waren halt naivere Zeiten.
Ja.
Bei Dukes of Hazzard gab es zum Beispiel, das wusste ich auch nicht, es gab noch eine Zeichentrickserie. Hast du das gewusst?
Irgendwie habe ich das mal so am Rande mal mitbekommen.
Und zwar auch mit nur 13 Folgen nie gesehen und mit Coy und Vance Duke, nicht mit Bo und Luke.
Mhm.
Und als ich habe das jetzt von Wikipedia, als die bemerkt haben, dass sich die Serie keiner großen Beliebtheit erfreute, wurde auch in dieser Trickfilmserie Coy und Vance mit Bo und Luke wieder umbesetzt.
Okay. Ja, wo du gerade von diesem Schablonenmäßigen sprichst, ich habe hier ein Buch über die 80er, ich weiß nicht mehr genau, von wem es ist, und da werden auch, ich muss nachher mal gucken, ob ich es noch finde, da gibt es auch so quasi so Rückblicke dazu und auch immer so die typische Folge. Und das ist ganz interessant. Da werden so ein paar Serien der 80er so ein bisschen besprochen.
Kannst du uns das Buch nennen? Weißt du, wie es heißt?
Ich guck gleich mal, wie es... oder soll ich mal kurz gucken, ob ich es finde?
Ja, guck doch kurz.
Okay,
du guckst kurz und ich spreche mal eine Runde weiter mit den Zuhörern hier.
Ja, okay.
Alles klar. Ja, jetzt geht er einfach weg und lässt mich allein, aber ich schaff das schon. Nee, ich erzähle euch jetzt mal noch ein bisschen mehr. So, die Dukes of Hazzard, das scheint ja in den USA wesentlich größer gewesen zu sein als bei uns. Bei uns lief das Teil auf Sat 1 und später, glaube ich, auch auf Kabel 1 irgendwann mal. Und was kam dabei noch rum? Also es gab dann nach dem Serienabschluss 1985, folgte Mitte der 90er Jahre ein sogenannter Reunion-Film. Das war ein kleiner TV-Film, da hat sogar die Action-Ikone Cynthia Rothrock mitgespielt. Und es ging einfach darum, ja, der Bo kam zurück nach Hazzard County, oder war es der Luke? Nee, der Luke war bei den Navy Seals, glaube ich. Hey, ihr merkt, ich weiß eigentlich nichts mehr davon. Und ja, sie holen den General Lee, ihr altes Auto, wie die graben das wieder hervor und gehen mal wieder auf ein Rennen. Es ging ja immer um Autorennen irgendwie in dieser Folge. Das war ein ganz lustiger TV-Film. Man hat ja schon gemerkt, dass die Darsteller, ja, ganz ehrlich, die waren schon ein bisschen, ja, ich bin's mal ganz böse, übers Verfalldatum für so eine Serie hinweg. Sprich, ja, die Sexy Daisy war halt nicht mehr so taufrisch wie noch in den 70ern, das waren schon die 90er. Das heißt, mit dem Sexappeal konnte sie immer noch glänzen, aber war halt nicht mehr das Gleiche. Denver Pyle war dann 1997 schon schwer krebserkrankt und ist dann kurz darauf auch gestorben. Das war ganz traurig. Und Boss Hawk, der hat im Reunion-Film, glaube ich, schon gar nicht mehr gelebt. Es folgte 3 Jahre später, folgte Hazard in Hollywood. Zwar gingen da die Dukes zusammen mit Daisy nach Hollywood, immer noch mit Tom Wopat, John Schneider und Catherine Bach. Die waren immer noch mit dabei. Diesen Film habe ich leider nie sehen können. Ich glaube, der ist auf Deutsch meines Erachtens nie erschienen. Aber ihr dürft mich sehr, sehr gerne korrigieren, wenn ihr dürft. Ganz ehrlich, ich habe danach eigentlich gedacht, die Serie ist komplett durch. Und ich konnte es eigentlich kaum glauben, dass es dann also um 2004 rum eine Ankündigung gab für einen Dukes of Hazzard Kinofilm. Ja, und ich bin fast sicher, einige von euch werden ihn gesehen haben, denn das war doch ja eine schon größere Produktion. Und zwar haben wir da Sean William Scott, den kennt ihr nämlich noch, und zwar als Stifler aus den American Pie Kinofilmen. Der hat Bo Duke gespielt, Johnny Knoxville von Jackass, hat hier den Luke Duke gemimt. Und sagen wir so, ich habe den auch erst auf DVD gesehen später, ich ging nicht ins Kino dafür, aber ich muss schon sagen, das war schon nicht so ganz das Gleiche. Die haben da eher versucht, den Comedy-Stil von American Pie einzufangen. Es war eher billige Sexwitzchen als was anderes. Und dieser Dukes of Hazzard Charme, der auch völlig naiv rüberkommt, konnte dieser Kinofilm so nicht wiedergeben. Eigentlich schade, es hat ein paar richtig geile Autoszenen drin gehabt. Die Original-Seriendarsteller haben sich aber geweigert, da nochmals aufzutreten. Das fand ich sehr, sehr schade. Und trotzdem, ja, den kann man sich mal gerne geben. Es folgte ein paar Jahre später, folgte noch ein kleiner, ich war völlig erschlagen, als ich den im Laden gesehen habe. Es folgte ein Direct-to-DVD-Spin-Off namens Dukes of Hazzard The Beginning. Und der war eigentlich nicht mal so schlecht, war halt ein kleiner B-Film, aber naja, den kann man sich doch immerhin mal geben.
Welchen Film sprichst du gerade?
Ganz okay. Der Michael, ich glaube, der spricht gerade mit mir. Michael,
ja, von welchem?
Geht's dir? Bist du noch da?
Ja, von welchem?
Weißt du, dass ich gerade hier die absoluten Moderationskünste ausgepackt habe?
Sehr gut, sehr gut. Ich finde dieses Buch leider gerade nicht.
Das ist egal. Komm, setz dich wieder hin, wir sprechen weiter.
Ja. Von welchem Film sprachst du denn gerade?
Ich hab gerade der ganzen Welt erklärt, weil viele Spin-offs es von dieser Serie gab. Heieiei. Okay. Ich hab grad so viel vom Leder gezogen wie Günther Netzer, hey.
Ah, sehr gut, sehr gut. Also ich weiß noch, dass dieses Buch müsste, ich meine, es war ein grünes, so relativ dünn, 100 Seiten oder so. Ich recherchiere nachher mal und wenn ja, dann können wir das...
Ist es ein Kult für alle Fälle?
Ich glaube, ja.
Das habe ich nämlich. Ich hab's hier.
Ah, okay.
Ein Kult für alle Fälle habe ich und ich hab's aber noch nie gelesen. Guter Punkt,
das könnte ich machen. Das ist, glaube ich, das mit dem mit der typischen Folge.
Nee, ich wollte dich noch fragen, hast du nach Dukes of Hazzard, hast du den Kinofilm gesehen damals?
Ja, ich fand den auch eher durchschnittlich.
War nix, oder?
Naja, die Action war teilweise ganz nett, aber der Rest war irgendwie, weiß ich nicht.
Ja, die Action war nett, das ist genau der Punkt. Die Action war nett, aber der Rest war eher Sexwitzchen und das war's aber auch schon, oder?
Also ich mag American Pie und American Pie 2 sehr gerne, aber
ja, ich auch.
Das ist auch nicht so ganz meins gewesen. Ah, American Pie magst du?
Ja, natürlich.
Ach, ich erinnere mich immer, dass du Jackie Chan-Witzchen nicht so gerne magst und so. Okay, cool.
Okay, beleidigst du gerade American Pie?
Nein, ich wusste ja nicht, ob du sowas überhaupt dann magst.
Nee, ich mag Komödien, aber sie müssen da einfach nicht lächerlich sein.
Ah, und okay.
Die Police-Story-Scheiße, den kann ich einfach nicht mehr sehen. Das ist ein Humor, den ich einfach nur... Okay. Also, das ist ja weit lächerlicher als Dukes of Hazzard. Das ist ja Niveau, das kann ich nicht mal mehr ernst. Das ist schrecklich.
Ach so.
Also, sorry, Sergei, tut mir leid, aber aber schön, dass auch in dieser Folge wieder Police-Story genannt wurde. Sehr schön. Dukes of Hazzard, eben, es gab ja... Ich habe gerade den Leuten gesagt, es gibt einen Kinofilm gab es damals.
Ja.
Und es gab noch eine Direct-to-DVD-Produktion. Hast du die auch gesehen?
Ich weiß nicht, ob ich sie gesehen habe, aber wenn, dann ist sie auf jeden Fall eher schlecht gewesen.
Ja, sie ist ja nicht so mega.
Wie gut, alles begann, war das, ne?
Ja, genau, The Beginning oder sowas.
Ja,
ich fand's
ganz okay. Das war nichts Tolles. Das war nichts
Tolles. Ganz okay, aber ja. Ich denke, Dukes, da kommt nichts mehr. Ich denke, das ist durch. Bin fast überzeugt, dass es könnte man nicht mehr wiederbeleben jetzt. Auch mit der ganzen Südstaaten-Thematik, mit der Südstaaten-Flagge, die ja auch einen rassistischen Hintergrund noch hat. Darf nicht ganz vergessen, Südstaaten.
Das wusste ich gar nicht.
Ja, muss mal ein bisschen googeln. Das ist nicht so, nicht so eine anerkannte Fahne mehr. Das ist ja schon,
okay.
Ja, und ganz ehrlich, ich würde mir die Serie heute aus Nostalgiegründen nochmals kurz anschmeißen.
Ja.
Und dann schnell wieder rausmachen, bevor es peinlich wird.
Ja, das ist halt so eine Serie, da kann man vielleicht mal eine Folge gucken, dann reicht's wieder für 2 Wochen oder so.
Ja, hab's aber, ja, oder für 2 Jahre vielleicht. es gibt Staffel 1 und 2, sind, vielleicht sogar die dritte, sind in Deutschland erschienen auf DVD. Es gibt alle 7 Staffeln in einer US-Box, auf jeden Fall, halt mit englischem Ton. Vielleicht sogar eine UK-Box, bin ich ganz sicher. Zu streamen gibt's das Teil momentan nirgends. Und ja, aber es ist eine schöne Erinnerung aus der Kindheit und ich werde immer ganz nostalgisch, wenn ich diesen General lese.
Aber gibt sich die Serie heute noch irgendjemand? Das ist, glaube ich, schon recht schwieriger Humor, könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich denke eben auch, das kann sich keiner mehr anschauen, also das ist schon...
Machen wir wieder ein bisschen ernster?
Bitte, ja.
Vielleicht kennt das der ein oder andere. Wir kommen jetzt zu Mickey Spillane's oder Spillane's Mike Hammer mit Stacy Keach. Und ich glaube, Stacy Keach ist dem einen oder anderen hier vielleicht sogar noch ein Begriff, hat auch den einen oder anderen Actionfilm, glaube ich, gemacht.
Jo.
Das Ganze wurde erst ausgestrahlt 84 bei CBS. Ich habe so das Gefühl, in Amerika CBS, NBC, das sind so quasi die großen Giganten. Im deutschsprachigen Raum startete die Serie 87 mit der 9. Folge der 2. Staffel, also irgendwie so einfach mal mit in der Reihenfolge zeigen, das war wohl damals einfach out.
Ja.
Und zwar mit der Folge Mord ist Privatsache auf dem Sender Sat.1. Die erste Ausstrahlung der ersten Staffel folgte vom 14. Januar bis zum 18. März 87 auf demselben Sender. Erste Strahlung der 2. Staffel am 25. März bis 27. Mai auf Sat.1 und 3, 5 und 10 wurden erst 1990 erstmalig dort gezeigt. die oft als dritte Staffel gezählte Serie The New Mike Hammer wurde erstmals vom 27. September 1986 bis 13. März 1987 auf CBS ausgestrahlt. Im deutschsprachigen Raum fand die erste Strahlung dann erst 88 auf Sat.1 statt. Wurden nicht alle Folgen gesendet und dann irgendwann später lief das bei Kabel 1 und ich meine auch irgendwann bei Premiere Serie. Also ist auch ein recht schwieriges Thema, was die Erreichbarkeit der Serie angeht. Ist aber, wie ich finde, eine recht unterhaltsame Serie. Fälle sind schon eher ernster. Sein Baggern ist schon recht Wutkeil manchmal schon. Also es ist schon, ne, er ist so 50 oder so und steht einfach auf wesentlich jüngere, leicht bekleidete Frauen. Rebecca Holden spielt übrigens auch in einer Folge mit. Da geht's um irgendwie Erbschleicherei. Tödliches Erbe oder so heißt sie. Und jetzt komme ich erstmal zu Keach selber. Keach schloss die High School 59 ab und studierte dann an der University of California, Berkeley. War dann in Yale, dann London Academy of Music and Dramatic Art. Erster Auftritt am Broadway 69 als Buffalo Bill und er wurde dann mit zahlreichen Preisen auch ausgezeichnet und dann eben kam seine große Serie Mike Hammer von 84 bis 87 und das war aber nicht die erste Serie Mike Hammer, weil die Serie, die gab's schon mal von 58 bis 59 in Schwarz-Weiß, das kann man sich aus heutiger Sicht kaum vorstellen. 78 Folgen, immer eine halbe Stunde ging das Ganze. Habe ich auch nie gesehen, muss ich sagen. Nö. Dann kommen wir natürlich auf jeden Fall hier, wenn wir schon von Mike Hammer sprechen, zu Velda, der unglaublich heißen Sekretärin, die dann auch einfach mitgespielt hat. Das war die Lindsay Bloom. Und dann gab es noch Don Stroud. Und Don Stroud als Pat Chambers. Der ist übrigens bekannt aus Lizenz zum Töten und vielen, vielen, vielen Serien-Nebenrollen, wo er mitgespielt hat. Unter anderem zum Beispiel auch Karate Tiger 5, das ist wahrscheinlich eher euer Revier als meins. Soldier Boys, Perdita, Durango oder auch aus Django Unchained sollte er bekannt sein. Ja. Ja. Jetzt wird's ein bisschen traurig, weil die DVD gibt es nicht, es gibt nur die Pilotfilme. Hm. Und ja, gucke ich hier gerade mal. Genau.
Also Mike Hammer, das ist schon meine Erinnerung. Ich habe ganz ehrlich, da habe ich als Kind habe ich immer abgestellt, wenn Mike Hammer kam. Einfach weil dieser schon ernste und depressive, nee, nicht depressive, diese ernste, wie nennt man das? Ja, fast schon depressive Grundstimmung diese Serie hatte, das habe ich schon richtig in Erinnerung, das ist schon todernst, oder?
Es war ernst, aber er hat auch ganz gute Sprüche gehabt. Oder auch zum Beispiel mit dem Staatsanwalt hat er sich ja öfter mal und es ist dann auch ein bisschen amüsant, aber natürlich, die Fälle sind schon eher ernst, es ist halt eine Krimiserie, ja, und keine Comedy-Serie.
Und ja, klar, es war für mich völliger Kontrast zu dem, was ich als Kind damals geschaut habe.
Ja. Also ich hatte
mit 10, 11 Jahren war Mike Hammer noch nichts für mich.
Also ich hatte mir dazu jetzt noch notiert, hier soll es um das Quasi-Reboot aus den glorreichen 80ern gehen und das hieß Heiße Fälle, Heiße Damen und natürlich Betsy. Ja, Mike Hammer hatte einen regelrechten Fetisch, nämlich seine geliebte Betsy, seine Waffe. Ansonsten Hut, Trenchcoat, absolut charakteristisch und eben immer auf einen Flirt mit wesentlich jüngeren Damen aus. Die Serie hatte schon einen teils recht rauen Ton, teilweise schwarzen Humor und es gab öfter mal Schießereien, Prügeleien, Verfolgungsjagden. Also, ja. Ich würde sagen, schon eine etwas melancholische Serie, aber ich würde sagen, wenn man sie vergleicht, ist die Serie Spencer mit Robert Urich, die hatte noch für mich noch einen etwas düsteren und noch melancholischeren Ton.
Okay, spannend, okay. Ja.
Aber es würde schon sagen, es geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Ist auf jeden Fall eine Serie, die man teilweise noch ganz gut gucken kann. Es gibt auch Folgen, wo richtig gut Action ist. Und ja, Ist leider, wie gesagt, relativ schwierig zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob man auf YouTube einzelne Folgen guckt. Also von Die Fälle des Harry Fox habe ich tatsächlich einige Folgen gefunden. Das hat mich gewundert, dass da sogar einige dabei sind. Und bei Mike Hammer, da gibt es eher so einzelne die Spielfilme findet man zum Beispiel. Und die Folgen dann vielleicht eher auf Englisch.
Ja. Also Mickey Spillane hat ja diese Figur damals geschaffen. Ich habe ein Buch, vor einem Jahr gelesen. Und ich glaube, das war Ich, der Richter. Ich meine, das war's. Ja. Ich muss sagen, hat mir gar nicht so gefallen, das zu lesen. Ist halt wirklich so dieser dreckige Detektiv-Groschen-Roman-Stil, der mir einfach nicht so zugesagt hat irgendwie. Keine Ahnung.
Ja, ne. Ich sehe hier aber gerade zum Beispiel Emma Sams aus dem Denver-Clan, ich aus der heiß finde, die hat auch eine Rolle gehabt bei Mike Hammer.
Okay.
Wie gesagt, ich würde es mir ganz gerne mal wieder anschauen. Vor allem ärgere ich mich total, weil ich meine, als Jugendlicher irgendwie eine Folge gesehen zu haben, die in einem Hotel spielt oder so, wo er seine Waffe verliert. Und ich würde die unheimlich gerne noch mal sehen, aber ich habe keine Ahnung, welche das war. Und ich habe sie auch bisher nicht wiederentdecken können beim Rewatching.
Gut, dann würde ich sagen, liebe Mike Hammer Fans, wenn ihr uns zuhört, dann helft doch den lieben Michael, kommentiert uns, welche Folge das war. Und vielleicht können wir ihm da ja ein bisschen weiterhelfen.
Ja, und vielleicht finde ich die sogar irgendwo.
Ja. Mike Hammer, großartig. Aber würde ich mir jetzt auch mal gern anschauen. Jetzt mit dem hohen Erwachsenenalter von 38 Jahren kann man sich das gerne mal geben, glaube ich.
Wie gesagt, also die Filme gibt es auf jeden Fall zu sehen bei YouTube und man kann sie auch auf DVD holen.
Ich habe generell das Gefühl, dass mit so Romanfiguren, da ist die Chance, dass da mal ein Remake kommt oder eine neue Serie, eine neue Filmserie vielleicht sogar. Ich glaube, das ist da noch relativ groß. Also ich würde fast mal drauf wetten, noch vor dem Jahr 2030 werden wir ein neues Mike Hammer-Werk sehen können irgendwie.
Ich würde ja eigentlich lieber die alte Serie nochmal wieder sehen können.
Ja, logisch. Wer nicht?
Also wie gesagt, da gibt's schon wirklich gute Folgen. Die sind nicht alle spitze, aber lohnt sich schon mal wieder reinzugucken.
Wunderbar.
Und wunderbar. Wie gesagt, wer Englisch kann, also wer gut der Original Tonspur folgen kann, was bei mir leider nicht der Fall ist, der kann natürlich da wirklich auch viel, viel mehr finden bei YouTube oder bei anderen Plattformen, weil da gibt's eben einfach auch viel, viel mehr. Aber ich mit meinem Englisch, ich komme da einfach nicht hinterher. Also vor allem die nuscheln ja teilweise auch und sprechen unheimlich schnell und
ja, klar.
Das ist relativ schwierig.
Alright. Hast du noch was zu Mike Hammer?
Nee, eigentlich war das so das Wichtigste. Wie gesagt, wirklich sehr hübsche Frauen auch. Lindsay Bloom zum Beispiel. Und ganz interessante Fälle. Ja, ich glaube, ich hab dann mein Pulver auch verschossen.
Hast dein Pulver? Ich noch nicht ganz, ich habe noch eine Patrone übrig.
Okay. Ja, ich hätte sonst notfalls noch eine improvisiert, aber mach du ruhig den Abschluss. Wir haben ja jetzt auch schon eine gute
Laufzeit. Improvisieren müssen wir nicht. Nee, alles gut. Ich bin auch bald durch, nämlich. Gut. Wir sind schon lange
dran. Was gibt's jetzt noch?
Ich habe jetzt noch was. Ich habe überlegt, der Knaller zum Schluss. Ich präsentiere euch die knallharten 5. Kennst du die, Michael?
Ich weiß nicht, ob ich es mal gesehen habe, aber ich glaube, es ist die Vorlage für diesen Actionfilm SWAT gewesen, ne?
Ja, genau. Also das effektiv Originaltitel der Serie war in den USA SWAT. Die wurde von 1975 bis 1976 von Aaron Spelling produziert.
Aha.
Spelling, eben ganz großer Name im Seriengeschäft.
Ja.
Und es geht hier um halt eine Polizei-Sondereinheit. Das ist quasi, wenn die Polizei nicht mehr weiter weiß, holt die Polizei auch mal die Polizei. Und das ist dann das SWAT-Team.
Aha.
Und das besteht halt aus in dieser Serie aus 5 individuellen Typen, der Anführer, der Hondo und halt seine 4 Jungs und die werden dann geholt, wenn Geiselnahmen stattfinden, wenn Terroristen unterwegs sind, Banküberfälle und so weiter und so fort, dann holt man das SWAT-Team und das war eigentlich ein Ableger von der TV-Serie Die Rookies, die ich nie gesehen habe und es wurden 37 Folgen produziert. Und für mich war das damals so eine der ersten Serienerfahrungen, weil es war 1991 rum.
Aha.
Und ich weiß, ich habe damals meine Patentante gebeten, mir den Videorekorder zu programmieren, weil ich selbst noch nicht geschnallt habe, wie das funktioniert.
Mhm.
Und ich habe dann eine 240-Minuten-Kassette voller die knallharten 5 Folgen gehabt.
Mhm.
Und kann mich da wirklich erinnern, es war die erste härtere Serie, die ich gesehen habe.
Mhm.
Ich war aber viel zu jung dafür. Was war speziell dran? Mir hat einfach diese Konstellation mit den Menschen gefallen, mit den Hauptfiguren.
Mhm.
Also hast du Steve Forrest als der halt ältere Anführer, Lieutenant Harrelson, Hondo genannt.
Mhm.
Und halt diese 4 jüngeren Polizisten. Dominic Luca, gespielt von Mark Scherer. Klar, der hieß Dominic, das gefällt mir schon generell mal gut. So einfach bin ich zu manipulieren. Du hattest Rod Perry als halt der Afroamerikaner im Team.
Mhm. Oh, da waren die schon ein bisschen fortschrittlicher damals, okay?
Ja, war auch super, dass es schon so fortschrittlich war. Gut, Star Trek hat schon 10 Jahre früher auch schon eine dunkelhäutige Frau auf die Brücke mitgenommen, aber hier okay. Hattest du hieß er, glaube ich, in der Sergeant Deke irgendwas, yeah. Ich weiß nicht mehr genau wie. Und ich glaube, in der Serie wurde er mehrmals mit Rassismus konfrontiert, zumindest in einer Folge auf jeden Fall.
Mhm.
Dann hattest du Robert Urich, den wir aus Spencer kannten, aus Vegas.
Ach,
aus
dem neuen den Land. Ich immer Urich nenne. Ja, gut, okay.
Der Urich, der Robert Urich, ja, genau. Leider viel zu früh verstorbene Robert Urich, ich glaube, der hatte auch Krebs. Und James Coleman, und ich fand James Coleman immer großartig. Er war der ultimative Heckenschütze des Teams. Er hatte da, da gibt es so ein braunes Jagdgewehr. Und wenn sie mit ihrem Bus zum Einsatzort kamen, hat Lieutenant Harrelson immer rumgeschaut, hat irgendein Dach ausgemacht und sagt immer, TJ, aufs Dach. Und dann hast du TJ losrennen sehen und ging aufs Dach, hat seinen Baseballcap rumgedreht wie Stallone in Over the Top und hat sein Gewehr angelegt und dann wüsstest du, jetzt ist TJ auf dem Dach. Großartig! Ich bin immer noch ganz großer Fan. Und was ich noch weiß, eben die Serie lief auf Pro7.
Mhm.
Und das war die Zeit, an der eine Arabella Kiesbauer noch TV-Moderatorin war.
Yeah.
Und zwar, die hat noch die, da wurde noch von einer Arabella, hat uns dem Publikum in einer Minute erklärt, was jetzt gleich passiert. Guten Abend, liebe Zuschauer.
Ah.
Heute in die knallharten 5 seht ihr, wie Lieutenant Harrelson sein Team, bla 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 bla.
Mhm.
Wie geil war diese Zeit, bitte?
Mhm.
Toll.
Als es noch Ansagen gab, ne?
Das war doch so geil.
Ja.
Ich finde die knallharten 5 eine zu Unrecht völlig vergessene Serie.
Okay.
Zumindest das Original. Wie du schon erwähnt hast, es gab einen Kinofilm 2003/04 rum mit Samuel L. Jackson und Colin Farrell.
Der war ganz okay, aber der irgendwie war ganz okay. Hatte ich vom Trailer her, hätte ich ein bisschen mehr erwartet. Irgendwie.
Ja, ich auch. Und was ich ganz großartig fand, jetzt pass auf,
ja.
Jetzt wird's geil. Der James Coleman, der Darsteller des TJ McCabe in der TV-Serie, der hat auf Amazon.com die DVD des Kinofilms bewertet.
Mhm.
Er hat einen Kommentar geschrieben, er findet es eine Frechheit, was mit seiner Figur des TJ McCabe passiert ist, denn im Kinofilm war er der Bösewicht, der sich gegen das Team dreht.
Ach, okay.
Das hat der Schauspieler nicht so gern gehabt.
Aber sehr mutig, das dann so zu schreiben.
Und ich glaube, es war auch authentisch, so wie der Typ das geschrieben hat. Ja. Vielleicht kann man es auf Amazon.com noch finden. Ich fand das so geil. James Coleman, jetzt nicht gerade ein Darsteller, der hat, gab 3-4 Acting Credits.
Ja.
Ich fand das super geil und ganz ehrlich, würde einer meine Figur, das einzige Große, was ich im Leben gemacht habe, so sau machen, ich würde auch reklamieren, ganz ehrlich.
Ja.
Es gibt jetzt ein Remake, das auf Netflix läuft. Und zwar, die Serie heißt SWAT. Es sind praktisch die gleichen Figuren. Es gibt den Hondo, es gibt den Dominic Luca. Ein paar der Figuren wurden auch vergessen. Es gibt Jim Street, also Robert Urichs Figur gibt's auch da wieder. Im Kinofilm wurde die gespielt von Colin Farrell.
Mhm.
Hier wird sie gespielt von einem anderen jungen, dynamischen Darsteller.
Ja.
Eine tolle Serie. SWAT ist eine tolle Serie.
Mhm.
Bisschen Fall der Woche, aber auch mit einem leicht leichten Story Arc, dem man auch folgen kann. Also wenn du Netflix hast, Michael, du kannst dir sehr sehr gerne mal SWAT anschauen. Das ist eine ganz hervorragend gemachte Show, nicht wirklich tiefgehend, tolle Unterhaltung, geile Action, kannst dir echt gerne mal geben.
Ja, geile Action bei TV-Serien ist immer so ein Problem, weil egal welche Serie du hast, ob du High Wi-Fi-O hast, Scorpion hast oder so, irgendwie wirkt die Action immer sehr generisch, finde ich. Also gerade Explosionen, also das sieht ja furchtbar aus in Serien.
Aber bei SWAT eben nicht, bei SWAT sieht es verdammt gut aus,
muss echt?
Ich sagen. Also ich war wirklich, bei der Pilot-Episode war ich schon begeistert, was die da abgefackelt haben, meine Fresse, ey, das sieht man selten. Also ich bin von SWAT wirklich positiv überrascht und empfehle es gerne weiter. Ich habe jahrelang habe ich ein Code 1 DVD-Set gehabt mit Staffel 1 und 2. Mhm. Jetzt im Zuge von dem, was wir hier gerade machen, ging ich mal auf Recherche und habe gesehen, es gibt ja ein DVD-Set auf Deutsch.
Okay.
Und habe mir gleich das komplette Set jetzt bestellt.
Das habe ich gesehen.
Tolle Sache.
So wie du es noch in Erinnerung hast, wie ist denn die Action? Gibt's auch mal, also bei der alten Serie, gibt's da Verfolgungsjagden, Schießereien, Explosionen, was... Wie ist die Action gemacht? Ist das schon ein bisschen auch größer skaliert oder alles eher so ein bisschen auf Sparflamme?
Also die Serie hat einen härteren Touch. Mhm. Die kommen mit den großen Gewehren, nicht mit der kleinen Pistole.
Ja, das ist klar.
Da stirbt auch mal einer. Da geht's hart zur Sache. Die großen Explosionen, hey, weiß ich nicht mehr. Verfolgungsjagden gibt's auf jeden Fall, zu Fuß und mit Auto, wenn es mir recht ist. Mhm. Viele Fights, viele Schießereien und halt dieses... So wie ich es in Erinnerung habe, dieser Clash zwischen Polizisten mit ihrem Privatleben und dem Beruf. Und ich fand es noch gut, also ich erinnere mich einfach, das SWAT-Team, die hatten die fristeten so ein Schattendasein im Keller des Polizeigebäudes irgendwie.
Okay.
Und ich habe in Erinnerung, dass die irgendwie so um ihre Reputation kämpfen mussten. Aber das könnte jetzt auch völlig... ein Hirngespinst sein, aber...
Damals hat mich das nicht so sehr gestört, aber zum Beispiel bei Airwolf ist es ja irgendwie so, am Anfang ist halt so ein bisschen Story und so und am letzten 5 Minuten kommt dann Airwolf und schießt erstmal alles zusammen oder so.
Ja,
das ist einfach so, oder? Ist das bei den Knallharten 5 auch so oder gibt's da quasi durchgehend so ein bisschen auch was zu sehen, ein bisschen mitzufiebern?
Also ich kann mich vor allem an eine Folge extrem gut erinnern. Da ging es darum, dass ein Rechtspolitiker, also fast schon ein Faschist, der will an einer TV-Sendung auftreten und muss vom SWAT-Team beschützt werden. Der Typ hat aber auch seine Privatarmee mit dabei. Mhm. Und das sind natürlich knallharte Rassisten. Und das SWAT-Team hat den dunkelhäutigen Mann mit dabei. Das hat schon die ganze Folge hindurch für irgendeine Anspannung geführt.
Okay.
Das weiß ich noch. Und hat natürlich geendet, dem die Attentäter dann auch... ja, dingfest gemacht
werden. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwo mal entdecke. Vielleicht schaue ich da mal rein.
Also ganz die knallharten 5 ist für mich, ich freue mich jetzt, wenn die Box eintrifft. Da werde ich wirklich direkt reinschauen. Das ist das Erste, was ich machen werde. Ich glaube, ich habe in Erinnerung, ich habe von der Code 1 Box vor 10, 11 Jahren noch ein paar Folgen geschaut. Das ist immer noch gut gewesen.
Die Produktion war noch in den 80ern wahrscheinlich, ne?
Hey, 75 bis 76.
Ach so ein altes Ding.
Ja, ja.
Ja, das ist ganz witzig. Ich hatte irgendwann vor einer Zeit nämlich mal nachgucken wollen, Flughafenpulli zur Zeit Tokio. Ich dachte, es wäre aus den 90ern oder so. Und habe dann gesehen, das ist aus den 70ern. Hast du das mal gesehen? Das lief auch bei RTL.
Nee.
Fand ich auch ganz sympathisch.
War witzig.
Ja, sind wir schon durch,
ne? Ich glaube, wir haben heute 14 Serien kurzzeitig in einem Podcast wiederbeleben können, die sonst komplett vergessen gegangen sind.
Sollten wir auf jeden Fall auch in die Beschreibung mit reinschreiben, oder?
Das werde ich auf jeden Fall machen. Mhm. Und ich glaube, wir müssen jetzt noch einen Filmquiz lösen.
Stimmt, das ist schon so lange her.
Ich wiederhole es dir gerne nochmal nach für die Leute, die uns zuhören. Also, das Zitat ist folgendermaßen. Aus welchem Film ist das? Irren ist menschlich, vergeben ist göttlich.
Also ich kann wirklich nur raten. Mhm. Und so rein von der Handlung her und so würde ich denken, entweder Blues Brothers oder Dogma. Aber ist falsch.
Sollte der Satz in einem der beiden Filme vorgekommen sein, muss ich mich entschuldigen.
Und das ist dieser komische blutige Pfad Gottes?
Nein.
Okay.
Wenn der Sergei ein Filmquiz macht, der Sergei ist ja der Obermeister der Filmquizze,
ja,
dann versucht er immer, ein Quiz zu machen, das zur jeweiligen Podcast-Episode irgendwie passt.
Ist das ist das jetzt hier auch der Fall?
Vielleicht ist es hier auch der Fall.
Okay.
Vielleicht wurde dieser Satz gesagt von einem afroamerikanischen Darsteller.
Ja.
In einem Film, der in den 70ern spielt.
Chef.
In einem Film, ein Remake einer TV-Serie.
Okay.
Um zwei Polizisten, die in Bay City arbeiten.
Meinst aber nicht Chips, ne?
Die Figur, die diesen Satz sagt, ist Barbesitzer / Zuhälter.
Doch Starsky und Hutch?
Starsky und Hutch.
Ah, Snoop Dogg okay.
Dem einen Typen an den Kopf geschmissen. Ich weiß nicht mehr genau den Kontext, aber ich fand das, wie er es gesagt hat, auch auf Englisch, ich fand's großartig und ja.
Aber doll fand ich den Kinofilm nicht. Also
Ich fand den grundsympathisch. Verglichen mit Dukes of Hazzard.
Ja, das ist richtig. Es kommt immer drauf
an. Auch verglichen mit Chips. Verglichen mit Charlie's Angels. Mhm. Fand ich Starsky und Hutch die beste dieser Produktion.
Okay.
Ich mag aber auch Ben Stiller.
Chips ist auch nicht so berauschend, sagst du?
Er war okay.
Okay.
Er war okay, ne, den kannst du dir mal geben, da machst du nichts falsch.
Ja,
aber ich fand 21 Jump Street war schon wesentlich besser, muss ich sagen.
Ja. War ganz okay, ja. Stimmt. Na gut.
Ja, ich bin gespannt, Leute, ob ihr das Filmquiz habt lösen können. Und Michael, ganz ehrlich, ich bedanke mich für zweieinhalb wundervolle Stunden mit dir.
Hat Spaß gemacht.
Ich wusste, es wird ein bisschen länger heute.
Das macht ja nichts. Es regnet eh draußen. Das ist doch die beste Beschäftigung.
Ja, bei uns auch. Und eben, da kann man doch mal einen herrschenden Podcast aufnehmen.
Unbedingt.
Jedenfalls, liebe Leute, wir sind Fratzengeballer, der Podcast von actionfreunde.de, der vielleicht besten Website, wenn es um Actionfilm im deutschsprachigen Raum geht. Dazu gehört das Liquid Love Film Forum. Schaut mal rein, ich bin da der John Clark. Mir gegenüber ist der Cinefreak, der heute eher der Serienfreak war. Und wir kommen auf jeden Fall mal wieder zurück mit einem anderen Serien-Special.
Halt. Was ich noch hinzufügen wollte, ja. Also gerade was Serien angeht, also wir haben ja auch ein Bereich für zuletzt gesehene Serien und so. Und vielleicht entdeckt er da ja auch das ein oder andere, was wir besprochen haben.
Ja, absolut. Ihr seid alle herzlich willkommen. Schaut ins Forum. Ich finde da wirklich, auch Serien werden da besprochen. Alles Horrorfilm, wenn ihr wollt. Bitte schaut rein. Liquid Love Film Forum.
Sogar Bücher.
Wir können auch lesen. Ja. Wer hätte es gedacht?
Und was sind das manchmal für Dinger? Noch nie von gehört.
Genau. Jedenfalls. Bleibt uns treu und wir hören uns bald wieder auf diesem Sender. Macht's gut.
Auf jeden Fall. Bis dann, macht's gut. Tschüss. Ciao.